If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Willkommen zur 161. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Und es gibt, wie versprochen, noch die Redraft der Klasse von 2010. Heute wieder mit Nico Gorni. Hey Nico.
Hi Jonathan.
Die letzte Folge jetzt vor der Sommerpause bei Jeden Tag NBA. Wenn man so will, geht ja jetzt eigentlich nur im Juli, denn mittlerweile steht fest, am 30. Juli geht's weiter. Direkt das Battle for LA, Clippers gegen Lakers Spiel. Und Zion spielt auch gegen die Utah Jazz an diesem Donnerstagabend, Donnerstagnacht. Am Tag vorher komme ich dann auch aus dem Urlaub zurück, also gerade so rechtzeitig. Und dann wird hier auch der NBA Restart in der Orlando Bubble gecovert werden. Die jeweils 8 Regular Season Spiele der 22 Teams dort. Hab mir schon den Schedule angeschaut und ich muss sagen, ich habe da jetzt auch schon richtig Bock drauf mittlerweile, trotz allem. Wie sieht's bei dir aus, Nico?
Ich bin heiß, kann ich nicht anders sagen.
Ja, obwohl unsere beiden Teams, die wahrscheinlich keine Chance haben werden, sich noch für die Playoffs da irgendwie zu qualifizieren und eher als Kanonenfutter dienen, vor allem deine Spurs, nachdem Aldridge ja raus ist, der hat eine Schulter-OP, oder?
Ja.
Ja, ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen Jugendforscht angesagt in San Antonio.
Hoffentlich.
Hoffentlich, ja, muss man auch schon dazu sagen. Denn da jetzt nochmal sich anzugucken, wie DeMar DeRozan und die älteren Rollenspieler in San Antonio versuchen, da noch irgendwie ein paar Spiele zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich nicht so spannend, wie wenn da endlich mal Lonnie Walker ein bisschen von alleine gelassen wird, zusammen mit Jakob Poeltl, DeJounte Murray, Derrick White, können wir da auch mit reinzählen, denke ich. Und in Phoenix, ja sowieso, da bin ich gespannt, wer spielt. Oubre ist ja leider nicht dabei und dann Devin Booker, Ayton Bridges. Das ist natürlich so oder so spannend für mich als Fan und ich bin auch gespannt, was dieser junge Kern da mal zusammenreißen kann, wenn alle mal ein bisschen fit sind, hoffentlich, für diese 8 Spiele. Wie auch immer, das kommt dann alles im August auf uns zu. Natürlich neben diesen eher unwichtigen Teams auch die ganzen Contender am Start. Sieht so aus, als würden nicht allzu viele Spieler fehlen, nicht allzu viele wichtige Spieler auch fehlen bei den ganzen Teams. Da kann sich jetzt natürlich noch ein bisschen was tun. Es sind ja auch einige Corona-Fälle bekannt geworden. Da hoffen wir natürlich, dass alle fit werden bis dahin. Und auch allgemein, dass die Situation in den USA dann so ist oder wird, bleibt, kann man fast nicht sagen, denn in letzter Zeit war der Trend eher negativ, was die Corona-Pandemie angeht, dass es dann auch wirklich zu verantworten ist, dass da Basketball gespielt wird in der Bubble. Ich bin auch gespannt, was die NBA letztendlich umsetzen wird Richtung Black Lives Matter Movement. Da gab es jetzt schon einige Ideen. Ich hatte ja auch in der vorletzten Folge mit Hassan zusammen einiges besprochen für und gegen den Restart der Liga. Wer sich noch nicht reingezogen hat, bitte reinziehen. Und die letzte Folge 160 war ja die Redraft von 1996. Die erste Redraft zu einem 90er Draft-Jahrgang wurde auch schon fleißig gehört. Ich habe mir die Hörerzahlen reingezogen und es wurde auch sehr viel kontrovers diskutiert auf Twitter. Nico, ich glaube, du hast auch einfach mal so in den Raum geworfen, du hättest sogar Ben Wallace über Iverson gezogen und hast so quasi das Haus angezündet und bist dann aber auch wieder gegangen. Ich glaube, du hast dann da nichts mehr weiter argumentativ hinterhergeworfen und ich habe dann da irgendwie noch so ein, zwei Tweets abgesetzt und gegen zwei, drei andere Dudes, Christian Orban von der Five und von Basketball.de hat da gleich relativ heftig gegen argumentiert, glaube ich, Sven Scherer auch. Und ja, ich habe dann gedacht, ja, wenn Nico hier seinen Take verteidigen will, ich habe gesagt, den kann man machen, mehr habe ich dazu dann auch nicht mehr gesagt und du hast dann aber auch...
Ich war dir dankbar.
Du hast das Haus dann so ein bisschen brennen lassen, hatte ich das Gefühl.
Man muss auch mal einfach anzünden.
Ja, also Iverson wurde heiß diskutiert in dem Pod, aber eher, ob er vor oder nach Ray Allen gezogen werden sollte in dieser Redraft. Oder Hassan hat auch drüber nachgedacht, ihn an 2 schon zu nehmen, statt Steve Nash. An 1 war natürlich Kobe. Und allgemein die stärkste Draft-Class, die bisher hier redraftet wurde bei Jeden Tag NBA. Heute geht's um 2010, wie gesagt, eine ziemlich talentierte Class, aber zum einen sind die Karrieren natürlich noch nicht beendet von den allermeisten Spielern, ist erst 10 Jahre her, da kann noch ein bisschen was gehen. Wir haben jetzt keine MVP-Kaliber drin und leider auch eine stark von Verletzungen gebeutelte Class, oder Nico?
Ja, also die ist bei mir auch absolut abgespeichert als die Lazarett-Class, das ist wirklich Wahnsinn. auch als ich mir eben mein Board nochmal angesehen habe, da ist eigentlich die ganze Top 5 von großen Verletzungen geplagt gewesen in ihrer Karriere. Also wirklich schlimme Verletzungen. Da kann man nur hoffen und beten, dass sich sowas in naher Zukunft nicht nochmal wiederholt. Weil in der Form konnte ich mich nicht daran erinnern, dass das bei irgendeiner anderen Draft-Class auch nur ähnlich war. Weil es ist wirklich, wirklich krass in dieser Draft-Class.
Ja, ist unglaublich. Es ist echt die Seuchen-Class. Wie gesagt, einiges Talent eigentlich vorhanden, dann leider nicht so tief auch die Class. Da sind viele Karrieren jetzt schon beendet nach 10 Jahren. Den einen oder anderen Spieler gibt es natürlich noch, über den wir sprechen wollen. Du hast heute ein Hard Out. Wir hatten jetzt mal vor, 20 Spieler zu picken, falls wir viel länger brauchen, als wir jetzt gerade denken. Dann sind es vielleicht auch ein paar weniger, das sehen wir dann. Wir legen jetzt gleich los. Vorher gibt's noch 2 Shoutouts. Einmal habe ich eine Review bekommen. Top Podcast schreibt Royal Blue als der User. Bewertung für den Algorithmus. Zwinker Smiley. Ja, vielen Dank. Das hilft auf jeden Fall, wenn ihr jeden Tag NBA bewertet, mit 5 Sternen natürlich. Und noch besser ist, wenn ihr eine Review schreibt. Kann ein Satz sein, kann ein ganzer Roman sein oder ein halber, wie der eine oder andere hier auch schon geschrieben hat. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Dann finden andere User, zumindest über Apple Podcasts, diesen Pod auch leichter. Ich bekomme ein paar mehr Hörer und dann lohnt sich das für mich auch langfristig zu machen. Wie gesagt, Orlando Bubble, NBA Return, das Ausspielen der Meisterschaft 2019-20, wie auch immer man das letztendlich nennen möchte, das wird hier auf jeden Fall gemacht und danach muss ich mal schauen, wie sich das hier entwickelt hat, ob sich das für mich noch weiter lohnt, das quasi hauptberuflich zu betreiben, denn sind wir mal ehrlich, ein täglicher NBA-Podcast, da bin ich jeden Tag dann einfach zwischen 5 und 10 Stunden beschäftigt. Wenn man Spiele schon mit reinzählt, dann natürlich eher 10, wenn man jetzt reine Vorbereiten, Aufnehmen, Produzieren und Veröffentlichen der Podcasts berechnet, dann sind es halt so 4-5 Stunden. Also da geht dann nicht so viel noch mit anderen Jobs nebenher machen, was ich bisher noch tue, um halt irgendwie meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber wenn ich das halt mittel- bis langfristig machen möchte, einen täglichen NBA-Pod hier für Basketball Deutschland, dann muss ich irgendwie davon leben können und das muss ich dann mal alles evaluieren. Ansonsten habe ich jetzt die letzten Wochen auch nochmal meine Masterarbeit aufgenommen und bin da jetzt auch kurz vorm Abschluss und falls es dann leider doch nichts werden sollte hier mit jeden Tag NBA das zum Hauptberuf zu machen, dann habe ich immerhin endlich meinen Master in Journalismus und ein bisschen Erfahrung gesammelt auch schon und dann muss ich mich ja mal damit irgendwie bewerben gehen. Das ist dann halt Plan B. Ja, Thema Bewerben. Nico bewirbt sich auch gerade fleißig. Also wenn ihr einen Job habt für Nico, dann schreibt ihm auf Twitter @NicoG_GTG oder mir unter @jedentagnba@gmail.com. Nico ist Free Agent und zu haben.
Star Free Agent,
ja, natürlich, ganz oben hier muss er bei allen sein auf dem Board. Ich habe auch noch einen Bankspieler bekommen, einen neuen Supporter bei Jeden Tag NBA. Das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil hier, was die Absicherung der mittel- bis langfristigen Zukunft von Jeden Tag NBA angeht. Je mehr Supporter, desto besser. Und der Johann Kwasowsk hat sich angeschlossen und eine Bankspielermitgliedschaft für ein ganzes Jahr gleich im Voraus abgeschlossen. Das ist natürlich super. Wenn ihr auch Interesse daran habt, Jeden Tag NBA zu unterstützen, dann könnt ihr das tun unter steadyhq.com/jeden-tag-nba. Da gibt es 3 Pakete zur Auswahl. Bankspieler, was hier der Johann ausgewählt hat. Dann das Starterpaket. Da gibt es noch ein paar Goodies dazu. Allerspätestens, wenn da 50 Supporter erreicht sind, was leider noch nicht der Fall ist. Und das All-Star-Paket gibt es nach wie vor auch noch. Da gibt es dann noch mehr Goodies. Da werde ich dann auch im August nochmal näher drauf eingehen. Da ist auch nach wie vor Merchandise geplant. Da gab es jetzt ein bisschen Lieferengpass aufgrund der Corona-Krise. Da sind die Samples jetzt endlich auf dem Weg. Und dann kann man das Ganze auch mal vorantreiben dann im August für euch. Aber wie gesagt, jetzt konzentrieren wir uns hier auf die letzte Folge, auf die Redraft 2010, die letzte Folge vor der Sommerpause. Und dann im August schauen wir mal, wie es weitergeht. Das Format ist hoffentlich den meisten mittlerweile klar, es sei denn, es ist natürlich die erste Redraft, die ihr euch hier reinzieht. Nico und ich picken im Wechsel durch. Ich habe heute mal wieder den ersten Pick. Wir picken normalerweise nach Best Player Available und schauen jetzt weniger auf die jeweilige Teamsituation, wie das natürlich die Teams normalerweise machen, wenn sie hier einen Spieler picken. So ganz nach rein BPA wird da selten gepickt, beziehungsweise ist es natürlich auch eine philosophische Frage. Wir heute machen das so, weil sonst ist es einfach zu kompliziert, wenn wir uns dann noch jede Teamsituation genauer anschauen, evaluieren, überlegen, ja, wie hätten die in den Folgejahren dann weiter um den Spieler aufgebaut, wen hätten sie weggetradet, welche Free Agents hätten sie unter Vertrag nehmen können und so. Das führt einfach zu weit. Außerdem sind wir keine Wunderheiler. Spieler, die verletzungsanfällig sind, die sind das einfach. Spieler, die viele Spiele verpasst haben in ihrer Karriere oder halt ganze Saisons, wie wir es halt in dieser Class wirklich leider bei vielen Spielern haben, auch bei den besten Spielern haben. Das ist halt leider so, das müssen wir hier mit reinnehmen bei unseren Evaluierungen der Spielerkarrieren bis hierher und das ist halt die Grundlage, auf der wir hier neu draften. Ja, ansonsten zum Jahrgang, du hast ja schon gesagt, der Seuchenjahrgang, die besten Spieler haben alle schwere Verletzungen gehabt, muss man wirklich so sagen. Auch deswegen haben wir hier nur 3 All-NBA-Spieler in dieser Class, 4 All-Stars, also wirklich kein Vergleich zu den Classes der letzten paar Aufnahmen, die wir beide zusammen auch gemacht haben, 2008, 2009 zum Beispiel, waren da sehr viel stärker, 2003, eine der besten Classes und 96, wahrscheinlich die beste, alle bisher hier besprochen, da kann 2010 nicht mithalten, Stand heute, und wahrscheinlich werden sie das auch nicht mehr, selbst wenn wir das hier in 5 Jahren uns dann nochmal anschauen, denke ich. Das kann man schon sagen, wir haben kaum individuelle Auszeichnungen hier drin, keine MVPs, Defensive Players of the Year, keine und nicht mal großartige Playoff-Runs eigentlich. Also nicht so besonders erfolgreich auf individuellem Level. Wir haben nicht mal einen Rookie of the Year in dieser Class, weil Blake Griffin ja damals ausgesetzt hat, den wir bei der Redraft 2009 ja auch besprechen haben, war damals 3. Pick. Und der ist dann zurückgekommen. In der Realität war natürlich First Pick, Rookie ja ausgesetzt, und dann hat er 2010-11 Rookie of the Year abgegriffen und eben niemand hier aus dieser Class. Das ist relativ selten. Ist dir ansonsten noch irgendwas in Erinnerung, so um den Draft herum? Hattest du irgendwas mitbekommen von den ganzen Kandidaten?
Ja, mir ist vor allen Dingen John Wall hängen geblieben. Denn so als Hybrid zwischen Westbrook und Derrick Rose könnte man vielleicht sagen, was man bei ihm am Anfang so mitbekommen hat. Ich glaube, bis heute fällt mir immer noch nicht so richtig ein Spieler ein, der bei dem Körper den Speed mit Ball hatte. Ich fand es einfach unfassbar, wenn man sich ihn angesehen hat. Also Wahnsinn, würde ich meinen. Er ist halt immerhin 6 vor, ist jetzt nicht klein, wiegt an die 100 Kilo und rennt halt wie bescheuert. Also die Athletik fand ich einfach nur bahnbrechend, was man da so vorher beobachten konnte. Das hat er ja dann stellenweise auch in seiner Karriere zeigen können. Aber das ist so an Spielern tatsächlich, ist mir heute dann auch aufgefallen nochmal, so der einzige, der mir auch wirklich hängen geblieben ist im Kopf, im Zuge dieser Draft Class.
Ja, also Kentucky war krass, wo John Wall ja gespielt hatte. Die hatten eine ganz heftige Freshman-Class da mit auch 5 Spielern, die in der ersten Runde gezogen wurden. Das war dann auch mal wieder ein neuer Rekord. Eben mit John Wall, auch DeMarcus Cousins kommt ja von Kentucky, hat da mit ihm gezockt. Eric Bledsoe hat mit John Wall zusammen gespielt, wo sie ja eigentlich eine ähnliche Rolle und auch ähnliche Stärken und Schwächen haben. Patrick Patterson war noch bei Kentucky und Daniel Orton, der ist so ein bisschen der Odd Man Out, wurde aber halt auch in der ersten Runde gedraftet damals. Ja, ansonsten hatte ich noch Gordon Haywards Run mit Butler, also in dem College war er unter Coach Brad Stevens mitbekommen. Gordon Hayward hatte da auch so einen Wurf vom Halfcourt, der Game Winner gewesen wäre, glaube ich, at the buzzer, der gegen den Ring ist, glaube ich. Also das ist mir noch irgendwie so im Hinterkopf. Da hätte er sich unsterblich machen können und danach war dann natürlich auch Gordon Hayward und Brad Stevens ein Begriff. Brad Stevens ist ja dann kurze Zeit später auch von den Celtics angeheuert worden und Gordon Hayward wurde der 9. Pick in dieser Draft. Ansonsten Tibor Pleiss war 31. Pick, konnte sich nie in der NBA durchsetzen und Tim Olbrecht, auch ein Nationalspieler, der wurde nicht gedraftet, hat dann später noch, wurde noch ein bisschen ausprobiert in der NBA, aber wie gesagt, konnten sich beide nicht wirklich in der Liga halten. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann können wir direkt loslegen, denke ich, mit unserem Redraft der 2010er Class.
Auf geht's.
Ja, erster Pick, Washington Wizards, damals John Wall, kann man im Nachhinein nicht kritisieren. Also es war halt auch so eine Class, es war klar, John Wall ist der First Pick und da gibt's keine Alternative und vom Talent her war das jetzt auch im Nachhinein wirklich kein Fehler. Ich weiß nicht, wie weit du ihn jetzt hier nachher auf dem Board hast. Ich habe ihn nicht viel weiter unten. Leider halt auch diese üble Verletzung gehabt, Knieprobleme gehabt, dann irgendwie in der Dusche ja noch ganz blöd nach seiner Knie-OP die Achillessehne gerissen zu Hause. Seither ward er ja nicht mehr gesehen. Blöderweise gleichzeitig sein fetter Supermax-Stil in Kraft getreten, der halt gerade ein großes Problem ist für die Wizards. Aber im Prinzip war John Wall hier die richtige Wahl damals für die Washington Wizards und hat die Wizards ja dann die folgenden Jahre auch erstmal definiert, immer wieder in die Playoffs geführt. Trotzdem gibt's einen Spieler in dieser Class, den ich ganz klar besser sehe als John Wall und das ist Paul George. Damals erst an 10 gepickt von den Indiana Pacers, war ein weiterer Spieler der Pacers, den sie halt relativ spät noch abgreifen konnten und im Endeffekt halt einer der besseren der Class war. Wir hatten ja lange über Danny Granger diskutiert hier vor einigen Folgen. Ich glaube, der ging bei uns an 3 dann weg. Und auch Roy Hibbert, der bei uns zwar auch erst wieder an 17 wegging, wie auch in der Realität, da hat Arne Brandt mich neulich am Telefon nochmal für fertig gemacht, nachdem er das ja hier schon bei der Detroit Preview Review erledigt hat. Also den hätten wir einfach früher picken sollen, war einfach ein sehr, sehr starker Defensivanker und auch für den 17. Pick einfach eine sehr sehr gute, wenn auch kurze NBA-Karriere gehabt. Und Paul George reiht sich da eigentlich ganz gut ein, einfach als Spieler, der relativ spät noch zu haben war. Offensichtlich talentiert war, aber halt der Fresno State kein namhaftes College und da jetzt halt auch nicht so besonders überzeugt hatte, sodass er in der Draft dann halt gefallen ist. Ist jetzt auch nicht so stark oder ganz auf dem Level, ja, fast aller anderen First Picks unserer Redrafts hier, weil er ist kein MVP-Level-Spieler, auch wenn er letzte Saison da mal zeitweise im Gespräch war mit den Thunder, bis er sich dann da an seinen Schultern verletzt hat, auch wenn eigentlich klar war, dass er jetzt nicht MVP werden wird, den Titel nicht gewinnen wird, aber zumindest mal halt so ein Spieler, der in der Konversation war und ich glaube, er war auch Top 3. Aber halt ein klarer All-NBA-Spieler und ein absoluter Premium-Sidekick. Ich glaube, als bester Spieler, also wenn Paul George dein bester Spieler ist, dann ist er wahrscheinlich kein Contender, aber wenn er der zweitbeste Spieler ist, dann hast du schon sehr, sehr gute Karten, wie es jetzt halt auch bei den Clippers gerade wieder der Fall ist. Soll nach der Draft dann auch noch gewachsen sein sogar. Sehr, sehr athletischer Spieler, auch wenn er ja sich da ganz übel das Bein gebrochen hatte, dafür Team USA, auch so ein Video, was ich echt nicht empfehlen kann, sich anzuschauen.
Nee.
Dann das Jahr ausgesetzt hat und danach jetzt aber eigentlich wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Sehr starker Shooter, ja auch so als sekundärer oder tertiärer Creator brauchbar, aber halt nicht als primärer Playmaker auf dem Flügel. Dazu war auch lange sein Ballhandling und sein Passing einfach zu schlecht. Aber wie gesagt, so in dieser Draft für mich ganz klar der beste Spieler und auch so im NBA-Vergleich ist er halt direkt so in der zweiten Garde, würde ich sagen.
Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Also Paul George war auch ganz klar meine Nummer 1 in dieser Draft. Mir ist bei ihm halt wirklich wichtig, dass man bei ihm halt ganz klar erkennt, dass er ein Sekundärspieler ist. Und das soll jetzt überhaupt nicht diffamierend sein. Er hat wahnsinnig gute Qualitäten. Aber gerade in dem Zuge der MVP-Diskussion bei ihm, da hatte ich auch noch meinen Eindruck, da hatte Dennis bei uns bei GoToGuys auch nochmal einen längeren Artikel zugeschrieben. Er ist halt kein primärer Creator. Und auch wenn er da in der Saison 28 Punkte aufgelegt hat und auch sehr effizient war, hat er das halt irgendwo, gerade in Bezug auf Usage und alles, was dazugehört, immer auf dem Rücken von Russell Westbrook und Dennis Schröder auch getan. Also er kann für sich selbst kreieren, auf jeden Fall, hat aber halt eben, ich glaube, da war auch ein Ranking, wurde er erwähnt, im Vergleich zu anderen Superstars, nimmt halt mit riesigem Abstand die meisten assistierten Würfe. Und er arbeitet sich halt eben nicht so viel selbst. Und deshalb finde ich auch, dass da sehr wichtig ist, dass man ihn da halt eben auch in die Richtung auch kategorisiert. Dass man eben ganz klar sagt, er ist wahrscheinlich einer, wenn nicht sogar der beste Ergänzungsspieler der Liga, den man sich so vorstellen kann, aber eben keine erste Option. Und abgesehen von seinem gewaltigen defensiven Potenzial und auch eben als Shotmaker, finde ich das halt sehr wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält. Wenn man das ausblendet, ist halt einfach ein verdammt guter Spieler. Das kann man nicht anders sagen. Ein guter Shooter, hast du schon erwähnt. Er hat einen Drive, ist sehr athletisch und hat eben mitunter einer der besten Wing-Defender der Liga. Und das ist als Gesamtpaket schon eine Menge wert.
Ja, definitiv. Also kann ich dir auch nur zu 100% zustimmen. Ja, er macht die zweitmeisten Punkte pro Spiel in dieser Class mit 19,9, 6,4 Rebounds, 3,3 Assists, 38% Dreierquote. Das lässt sich auch wirklich sehen bei starkem Volumen. Also über die Karriere nimmt er 9,6 Dreier auf 100 Possessions und die letzten Jahre halt so über 12. Also das ist schon wirklich ein High-Volume-Shooter und das halt nicht als Rollenspieler, sondern halt wirklich als ein Spieler, der Topscorer deiner Mannschaft sein kann, auch wenn er abhängiger von dem Playmaking von anderen Ballhändlern in seinem Team ist, als es jetzt die absolute elitäre Superstar-Klasse der NBA ist. Er ist auch nicht so super effizient über die Karriere. Offensivrating von 109 ist jetzt für die Ära 2010 bis 2020 wirklich nicht stark überdurchschnittlich. Also das deutet halt auch nochmal an, so dass er halt teilweise schon Rollen ausfüllen musste, auch da, gerade als er erste Option dann in Indiana war, die ein bisschen zu groß waren einfach für ihn, denen er nicht ganz gewachsen war, wo sein Skillset nicht ganz hinterher gekommen ist. Aber wie gesagt, auf jeden Fall der beste Spieler dieser Class, ja. Hat auch die meisten Minuten gespielt mit 21.600 in seinen 10 Saisons und das halt, obwohl er in dieser einen Saison 2014-15, nachdem er sich das Bein gebrochen hatte, halt gerade noch diese 6 Spiele gemacht hat, 91 Minuten. Das sagt halt auch schon alles aus, dass er halt sonst
spricht immer, auch wieder Bände, ja.
Ja. Genau, sowohl über ihn als auch über die Class. Ja. Ja, Washington, wenn sie ihn damals gedraftet hätten, wäre unterm Strich wahrscheinlich besser für sie gewesen als jetzt mit John Wall Aber wie gesagt, auch John Wall war damals ein guter Pick für die Wizards. Er hat die Franchise die nächsten Jahre geprägt. Und dass sie jetzt nie zu einem richtigen Contender geworden sind, das würde ich jetzt weniger John Wall anlasten, als vielmehr dem Management der Wizards. Und das wäre ja trotz Paul George leider noch das Gleiche gewesen. Zweiter Pick, Philadelphia 76ers. Die haben damals Evan Turner gedraftet. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du den nicht nehmen wirst.
Ja, nicht ganz, nee. Ich nehme Gordon Hayward.
Ja, interessant, okay. Ich hätte hier John Wall genommen. Aber machen wir den Case für Hayward.
Ich habe auch lange überlegt. Vielleicht habe ich mich auch allzu sehr direkt an Paul George orientiert, denn Hayward kommt wahrscheinlich so direkt danach in dem nächsten Tier der besten Ergänzungsspieler, die man sich so vorstellen kann. Er ist halt einfach zeitlebens seiner Karriere auch verdammt lange unterm Radar geflogen, meiner Meinung nach. Was bei ihm dann eben auch das Problem war, offenkundig, dass halt eben auch keine erste Option ist, aber als zweite Option eben so wertvoll mit seinem Skillset und dann so positiven Impact generieren kann, dass ich ihn halt vor allen Dingen auch in der Summe deutlich kompatibler finde als ein Wall. Bei Hayward ist halt das Ding so, als sekundärer Ballhändler und auch Playmaker vor allen Dingen finde ich ihn sehr, sehr gut. Er ist ein solider Shooter, kein wahnsinnig guter Shooter. Er hat einen Drive, er spielt solide Defense, also er bringt eigentlich alles mit, was man sich von einem guten Basketballspieler wünschen würde. Und jetzt auch trotz seiner Verletzung ja dann auch langsam jetzt auch wieder wirklich relativ gut zurückgekommen bei den Celtics. Und der Peak mag bei ihm nicht so hoch sein wie bei Wall zum Beispiel. Auf jeden Fall, aber das Gesamtpaket überzeugt mich bei ihm einfach mehr. Denn ich sehe bei ihm einfach weniger Schwächen und vor allen Dingen mehr das Gefühl, dass ich ihn halt problemloser in jedes Team integrieren kann. Und dazu hat er halt eben noch einen sehr guten Impact. Also ist jetzt auch nicht so wie ein klarer Rollenspieler, den man auch gut in jedes Team integrieren kann, sondern als sekundären Spieler kann man ihn fast in jedes NBA-Team stecken und er wird performen wahrscheinlich.
Ja, also sie sind bei mir im selben Tier. Ich habe da eine neue Gruppierung aufgemacht nach Paul George, wo auch nur diese beiden Spieler drin sind, Gordon Hayward und John Wall. Und man kann definitiv den Case machen für Hayward. Ich glaube halt einfach, dass ein John Wall, klar, er ist nicht so kompatibel wie ein Gordon Hayward, weil einfach Hayward mit seinem Wurf, auch den er dann in seiner Karriere doch noch entwickelt hat. Anfangs hat er zwar gute Quoten gehabt von Downtown, aber auch nicht so viele Dreier genommen. Und er hat ja schon noch ein paar Jahre gebraucht, bis er dann in der Liga angekommen ist. Und John Wall hat diesen Wurf halt nicht, deswegen funktioniert der Aufball einfach nicht so gut, das ist klar. Aber ich glaube halt, dass du mit einem John Wall als erste Ballhandling-Option schon ein ziemlich hohes Ceiling hast. Und du hast ja gerade auch selber schon gesagt, dass die Peak von John Wall halt auch über der von Gordon Hayward ist. John Wall ist halt auch in die Liga gegangen und hat eigentlich direkt zerstört und Hayward hat in der Rookie-Saison 5 Punkte pro Spiel gemacht und nicht mal 17 Minuten pro Spiel gespielt. In der zweiten Saison 12 Punkte pro Spiel gemacht, knapp. Und dann kam er so langsam, war halt dann auch nur einmal All-Star. Klar, Western Conference ist schwierig dann 2016-17. Da war er dann so richtig gut, ist ja auch Free Agent geworden, war halt sein Contract-Year auch. Und dann Boston, erstes Spiel und nach 5 Minuten halt direkt diesen ganz, ganz, ganz widerlichen Sprunggelenkbruch da gehabt. Und dann halt die restliche Saison ausgefallen. Unterm Strich hat er ein paar mehr Spiele als Wall gemacht, aber Wall hat dafür, dass er halt von Anfang an in der Liga eine große Rolle übernommen hatte, mehr Minuten gespielt. Also da nehmen sie sich jetzt wirklich nicht viel. Wall hat er jetzt seit der Saison 2018-19 kein Spiel mehr gemacht, also letzte Saison gar nicht mehr gespielt, daher hat er halt weniger Spiele als Hayward insgesamt. Aber wie gesagt, John Wall ist einfach so heftig talentiert und hat es halt auch über weite Strecken seiner Karriere aufs Parkett gebracht. Deswegen habe ich ihn minimal über Gordon Hayward. Du kannst halt John Wall draften und hast halt direkt einen relativ hohen Floor, weil er halt ein sehr, sehr guter Playmaker ist. Also gerade auch in Transition, Early Offense, aber auch im Pick and Roll ist einfach ein starker Playmaker und Passer, ein extrem starker Finisher, legt dir knapp 20 und 10 auf und halt defensiv auch so begabt, auch einer der besten Shot-Blocking-Guards aller Zeiten. Also er und Dwayne Wade machen das so unter sich aus, wenn John Wall halt motiviert war. Also er könnte ein absoluter Elite-Defender sein, aber weil er halt auch normalerweise die Offense geschmissen hat in seinem Team und er oft halt auch in Washington jetzt nicht die allerbesten Teams um sich herum hatte, denke ich mal, haben wir da nicht immer das Maximum gesehen von ihm, leider. Aber ich bin auch großer John Wall-Fan, muss ich einfach zugeben. Ich habe mir relativ früh auch ein Jersey von ihm geholt. Ich habe ihn 2013 in Orlando mal live gesehen. Da hatte mich ein Kumpel in Miami besucht und da waren irgendwie nur ein, zwei Spiele in dem Zeitraum in Miami. Die waren ziemlich teuer, die Karten, wie es halt in Miami leider im Schnitt der Fall war, zumindest als LeBron da noch war. Und Orlando war halt immer so mega billig und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren da hoch die 3 Stunden. Und dann haben wir da für ein Apple und ein Ei quasi irgendwie in der 10. Reihe gesessen und hat John Wall gegen die Orlando Magic gesehen. Das war ein cooles Spiel. Und John Wall ist der Spieler, den ich live am beeindruckendsten fand. Also wo du einfach denkst, Alter, ist der schnell. Also ja. Es gibt zwei Spieler, die da live, wenn die vor einem spielen, 20 Meter entfernt oder so, nochmal wirklich rausfallen, und alle NBA-Spieler sind heftig, wenn man die mal so vor sich sieht, wie schnell die sind bei ihrer Größe und so. Aber LeBron ist der eine, und das verwundert wahrscheinlich niemanden, und den habe ich natürlich auch viel öfter gesehen als Wall. Und John Wall ist einfach atemberaubend gewesen, wie schnell er ist. Sein Antritt, seine Explosivität, End-to-End-Speed, richtig krass einfach. Seine Achillesferse war immer der Wurf, no pun intended übrigens, aber das hat man dann halt schon in den Playoffs teilweise gesehen, dass die Gegenspieler halt immer unterm Block durch sind, ihn eher stehen lassen haben, denn da sehen halt seine Quoten, das konnte er nie so bestrafen, über die Karriere jetzt wirklich nicht so toll aus. Hat zwar 4,1 Dreier genommen auf 100 Possessions, aber 32% davon nur getroffen. Und insgesamt finde ich halt, dass John Wall ein bisschen zu sehr verliebt in seinen Wurf ist, auch aus der Midrange. Er hat fast 30% seiner Würfe über die Karriere sind lange Zweier und hat davon 36% getroffen. Und klar, wenn ich über Kobes 40% abkotze, dann muss ich hier natürlich auch die 35,8% von John Wall ganz, ganz fett und rot anstreichen. Und wie gesagt, die 32% von der Dreierlinie, die boosten die Effizienz da auch nicht gerade. Also bei der Entscheidungsfindung und Wurfauswahl war John Wall nie so der Beste, deswegen auch nur ein Karriere-Offensiv-Rating von 104. Und da ist halt Hayward, auch wenn er halt ein bisschen ein Late Bloomer war und ich mit ihm als erste Option jetzt nicht so ganz zufrieden wäre für mein NBA-Team, er ist halt deutlich effizienter, ja. Offensiv-Rating von 112 über die Karriere. Immerhin 6-3 auf 100 Possessions. Ist nie der ganz High-Volume-Shooter jetzt wie Paul George zum Beispiel gewesen. Also die letzten Jahre, die reihen sich da auch wirklich ein in seinen Karrierewert in Boston. 6-3 auf 100 Possessions, 36,6% ist solide, haut jetzt niemanden vom Hocker heutzutage, aber ist okay, bringt auch genug sekundäres Playmaking mit, sogar mehr als Paul George, würde ich sagen. Und ja, in seiner besten Saison, da kam er wirklich wahrscheinlich auch an Paul George Impact ran, aber es war halt nur diese eine Saison, in der er All-Star war. John Wall war 5-mal All-Star, war auch mal im All-Defensive-Team 2014-15. Und auch 2016-17 All-NBA. Ja, für die restliche Karriere, wenn man das noch mit reinziehen will, weiß man ehrlich gesagt einfach überhaupt nicht, was man von John Wall noch bekommt. Und bei Gordon Hayward wäre ich da mittlerweile auch noch optimistischer. Also es ist wirklich haarscharf, absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Du gehst mit Hayward, ich würde mit Wall gehen und das ist dann noch mein dritter Pick.
Ja, also John Wall ist eine absolute Macht in Transition, auch natürlich wegen seinem Speed, aber eben auch wegen seinen wirklich begnadeten Passing Skills. Also da sind bei ihm auch Dinger dabei, sowohl was Kreativität anbelangt, was ich bei ihm aber da vor allen Dingen immer beeindruckend fand, war diese Zielorientiertheit bei den Pässen. Also er spielt halt nicht nur Kickouts, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt gibt's keine andere Option mehr, sondern man hat immer das Gefühl, wenn John Wall passt, das hat alles Hand und Fuß. Und sein Körper und auch seine Größe kommt ihm da sicherlich auch zugute, auf jeden Fall, eben was die Übersicht anbetrifft, aber ein sehr, sehr, sehr starker Passgeber und das auch mal abseits der blanken Zahlen, die ja auch durchaus beeindruckend sind bei ihm.
Genau, also ich finde auch gerade zum Beispiel im Vergleich mit Westbrook, du hast es ja ganz am Anfang schon angebracht, der legt ja auch 10 Assists im Schnitt auf, aber ich finde Wall, der sticht da schon nochmal mehr heraus, also was das Spiellesen angeht, Pässe immer wie an der Schnur gezogen, in die Corner, also der ist schon nochmal ein Level über jetzt zum Beispiel einem Russell Westbrook, was das Playmaking und Passing angeht, meiner Meinung nach. Ja, super schade auf jeden Fall, dass er sich so schwer verletzt hat. Ich hoffe, dass er nochmal irgendwie zurückkommen kann, aber wenn er jetzt zurückkommt, dann ist es halt auch wie alt ist er? Age 30 Season, die nächste, wo dann ja schon naturgemäß die hohe athletische Gewalt nachgelassen hat oder spätestens dann nachlässt, es sei denn, man heißt LeBron. Und wie gesagt, dann muss er halt wirklich an seinem Wurf gearbeitet haben und halt auch an seiner Entscheidungsfindung, um das halt irgendwie zu kompensieren.
Ja.
Ja, John Wall, ansonsten, falls das noch irgendwie ein Argument sein sollte, ich finde ihn auch in den Playoffs ein bisschen überzeugender als Gordon Hayward, hat auch ein bisschen mehr aufzuweisen, aber ist natürlich auch Eastern Conference.
Ja.
Hat 37 Playoff-Spiele und Gordon Hayward hat nur 24. Dritter Pick, wo ich jetzt John Wall genommen habe, waren die New Jersey Nets damals noch. Die hatten Derek Favors genommen. Der hat auch relativ viel Hype bekommen damals. Also das war kein Pick, an dem man wirklich was auszusetzen hatte an 3, wie ich mich erinnere. Der konnte sein Talent nie so ganz ausschöpfen. Ich denke, wir reden heute auf jeden Fall noch über Derek Favors, deswegen will ich da jetzt nicht zu viel vorweggreifen. An 4, Minnesota Timberwolves. Die haben damals Wesley Johnson gedraftet von Syracuse. Hat damals schon niemand so richtig verstanden, wieso so hoch. Der war zwar ganz gut am College, aber der war halt auch ein Senior und ziemlich athletisch. Und wenn du halt viel älter bist als deine Gegenspieler am College, der war schon 23 dann als Rookie, und athletisch bist und ein bisschen werfen kannst, dann siehst du halt richtig gut aus am College. Das hatte David Kahn nicht so ganz verstanden, glaube ich, und hat ihn halt hier schon an 4 gezogen. Wesley Johnson war selbst in seinen besten Tagen nicht mehr als ein Rollenspieler. Deswegen nimmst du ihn hier jetzt sicherlich nicht. Wen nimmst du?
Ja, ich habe mich an der Stelle ein bisschen schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Es ist mir nicht ganz so leicht gefallen. Mhm. Habe mich jetzt schlussendlich dann aber für Eric Bledsoe entschieden.
Ja, nice.
Und
hätte ich ja auch genommen, tatsächlich.
Ja, der kleine LeBron, vom Skillset her tatsächlich relativ vergleichbar mit John Wall, wenn wir da schon mal waren. Hat gut Freiwürfe gezogen, was ich bei ihm immer ganz gut finde, halt sehr bulliger Athlet und halt defensiv vor allen Dingen auch wirklich gut. Stellenweise vielleicht ein bisschen überhyped in dem Kontext, aber trotzdem wirklich, wirklich ein sehr guter Defender auf jeden Fall. Der Wurf fehlt halt, im Drive ist er gut, aber sobald es in Richtung Playoffs geht, wird's halt richtig düster. Und das haftet ihm halt leider auch so ein bisschen an. Also der fehlende Wurf ist halt sowieso natürlich immer ein großer Nachteil, gerade wenn es in die Postseason geht. Aber da hatte man dann auch oft das Gefühl, was ihn auch so generell ganz gut charakterisiert, er ist halt ziemlich kopflos in vielen Aktionen. Jetzt nicht Tendenz Westbrook, aber oft wirkt das halt ein bisschen vogelwild, vor allen Dingen die Wurfauswahl. Und das ist dann in den Playoffs dann schon sehr negativ und spricht dann auch wieder irgendwie Bände, dass ich mich jetzt trotzdem für ihn hier an der 4. Position entschieden habe, weil er hat durchaus klare Schwachstellen. Er hat Stärken, keine Frage, aber halt auch durchaus Schwachstellen. Und das ist schon ein bisschen kein gutes Zeichen für diese Draft-Class, dass man ihn hier an 4 meiner Meinung nach gut und gerne nehmen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, nach Wall und Hayward fängt bei mir auf jeden Fall auch eine neue Gruppierung an. Und da habe ich 3 Spieler und da habe ich Bledsoe jetzt auch tatsächlich ganz oben gehabt. Ja, er ist heutzutage Starting Point Guard von einem echten Contender, von den Milwaukee Bucks und einem 60-Siege-Team. Also das geht durchaus, vor allem in der Regular Season. Aber wie du gerade schon gesagt hast, er hat halt ganz klare Schwächen und Limitationen, die dann halt, je tiefer man in die Playoffs vorstößt, immer offensichtlicher werden. Also sein Wurf ist halt nicht so sicher. In Playoffs wird er dann halt teilweise gar nicht verteidigt und nimmt dann halt sperrangelweit offene Würfe gar nicht. Und dann nimmt er wieder Würfe, wo man denkt, wieso hat er jetzt den unbedingt genommen? Defensiv extrem talentiert, ähnlich wie John Wall eigentlich, obwohl Blatt so einen halben Kopf kleiner ist, würde ich sagen, hat aber unglaublich lange Arme, ähnlich athletisch und war halt vor allem zu Beginn seiner Karriere mehr Rollenspieler, sodass er sich an dem Ende auch mehr reingehängt hat, bis er dann irgendwann in Phoenix in richtig grottigen Teams aufgelaufen ist, leider, von denen ich auch viel zu viel gesehen habe, wo er dann defensiv teilweise auch nicht mehr so motiviert war, aber bei den Clippers vor allem war das noch richtig stark und jetzt auch wieder bei den Bucks, nicht auf absolut elitärem Niveau, weil dafür ist für mich, ja, das defensive Spielverständnis manchmal nicht so hundertprozentig da. Also, es ist immer schwierig, ja, das haben wir im Pod auch schon oft gesagt, was ist da jetzt Scheme und Vorgabe vom Coach und welche Entscheidung trifft der Spieler da jetzt wirklich selber? Ich kann mich auch erinnern, das hatte ich damals hier bei Jeden Tag NBA letztes Jahr in den Playoffs auch immer wieder erwähnt, dass manchmal einfach nicht ganz klar ist, wieso rotiert er da jetzt und wieso hilft er da weg und da geht er zum Doppeln und so. Das ist bei Eric Bledsoe manchmal einfach ein bisschen fragwürdig, aber On-Ball und im Pick-and-Roll einfach eine absolute Pest. Ganz, ganz starker Defender auch jetzt noch mit über 30 mittlerweile. War ja auch in der letzten abgeschlossenen Saison im All-Defensive-Team. Völlig zu Recht. Offensiv halt jetzt lange nicht der Floor-General, der John Wall ist oder sowas. Also er ist echt überhaupt nicht der Superstar-Playmaker. Aber wie gesagt, ansonsten relativ vergleichbar, weil sie halt ultraathletische Guards sind, die defensiv ganz, ganz starke Anlagen haben und ja, offensiv halt so ein bisschen der Wurf fehlt, aber die Rollen waren halt über die Karriere die meiste Zeit eher unterschiedlich. Ein paar Jahre war Eric Bledsoe ja auch ja, so erste Geige in Phoenix, mal 21 Punkte pro Spiel aufgelegt, 5 Rebounds, 6 Assists, so wie gesagt Dreier. Auch ein bisschen Problem bei ihm, die Karriere, nicht ganz 6 Versuche im Schnitt, keine 34% getroffen, selten mal über 35% im Schnitt, Offensivrating von 108. Ist in Ordnung. Er hat eine sehr, sehr solide Karriere. Ich denke, dass die Rolle, die er jetzt bei den Bucks hat, so optimal ist für ihn. Ich denke, die Bucks können einen Titel holen mit ihm als Starter, was auch nochmal ein Qualitätsmerkmal ist auf jeden Fall und ihn halt auch über alle anderen Spieler jetzt hier stellt, die ich jetzt hier hinter ihm auf meinem Board habe. Weil da hätte ich dann bei den meisten Spielern schon meine Zweifel oder die Rolle wäre halt sehr viel kleiner als die von Bledsoe.
Ja,
definitiv auch ein besserer Pick als Wes Johnson damals für die Wolves. Klar, die hatten Rubio und Flynn schon gedraftet, deswegen wäre Bledsoe jetzt hier nicht die offensichtliche Wahl gewesen. Aber wie gesagt, wir draften nach BPA und das ist für mich auch ganz klar. Bledsoe, der ging damals erst an 18 zu den LA Clippers. Sehr, sehr guter Pick damals natürlich gewesen. Heute hier ganze 14 Spots weiter oben, das ist natürlich nice. Dann bin ich wieder dran an 5. Die Sacramento Kings, die haben damals DeMarcus Cousins bekommen, galt als einer der talentiertesten Spieler Seine Nachteile waren auch zur Draft schon bekannt, so ein bisschen Headcase, macht oder will manchmal zu viel auf dem Feld, Hitzkopf und so weiter. Und das hat sich in der NBA bei den Kings dann leider halt auch direkt bestätigt. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich ihn jetzt hier wieder nehmen soll zu den Kings. Aber da das erstens nicht so gut funktioniert hat und zweitens er halt auch einer dieser Spieler ist, die extrem viel verletzt waren, jetzt natürlich auch aktuell, hat er ja bei den Lakers dann noch seine Reha gemacht, dann haben sie ihn irgendwann gedroppt, damit sie Markieff Morris sein können. Auch Achillessehne gerissen und diverse andere Unterkörperverletzungen jetzt noch gehabt. Ich bin gespannt, wann und wie er mal noch zurückkommen wird. Aktuell ist er in keinem NBA-Roster. Deswegen habe ich hier einen solideren Spieler genommen, und zwar Derek Favors über Cousins. Er ist ein solider Defensivcenter. Ich hatte vorhin schon gesagt, wurde an 3 gepickt, ist dem nicht ganz gerecht geworden, einfach weil er seit seiner Karriere jetzt weit weg davon war, ein Star zu sein. Ich finde aber auch, dass es einfach nicht optimal ist, dass er lange Jahre neben einem traditionellen Center ohne Wurf gestartet ist. Erst neben Kanter, dann natürlich auch neben Rudy Gobert und eigentlich jetzt erst zuletzt, er war dann teilweise auch Backup-Center von den Jazz, also wurde da ein bisschen gestaggert mit Rudy Gobert. Auch wenn die Lineups defensiv natürlich sehr stark waren mit Gobert, aber offensiv ist es einfach nichts. Er hat einfach ein Skillset von einem modernen Center, Dreier nicht so wirklich vorhanden und defensiv aber richtig stark und jetzt auch bei den Pelicans zwar nur 45 Spiele gemacht in dieser Saison, war da der Starting Center und mit ihm lief es vor allem defensiv sehr, sehr gut und ohne ihn ging da eigentlich dann gar nicht viel. Legt über die Karriere 11 Punkte und 7 Rebounds auf, das haut jetzt niemanden vom Hocker, aber ich glaube einfach, dass man mit ihm im Team sehr viel weniger Kopfschmerzen hat als mit dem DeMarcus Cousins. Klar, er hat offensiv überhaupt nicht die Skills von Cousins, sehr viel weniger talentiert, aber er weiß einfach, was sein Job ist und den macht er gut und mit Favors in der Starting Lineup würde ich mir jetzt auch keine Gedanken machen, dass man Contender sein kann und das ist bei Cousins halt irgendwie, da habe ich da sehr viel größere Zweifel, weil als erste Option hat Cousins nie gezeigt, dass er irgendwas reißen kann, also nicht mal ein Playoff-Team oder so, klar, war nicht immer seine Schuld, Basketball ist ein Mannschaftssport, die Kings, miserables Management, schlechte Teammates gehabt und so weiter, aber man kann schon verdammt viele Gründe finden, wieso es an Cousins auch lag. Ich fand es auch krass, wie sehr Ryan Russillo ihn offensichtlich hasst in der Redraft mit Bill Simmons, also der hat wirklich kein gutes Haar an ihm gelassen, ganz so negativ sehe ich ihn jetzt nicht. Aber halt auch als Rollenspieler funktioniert Favors wunderbar und bei Cousins habe ich das halt auch nicht so wirklich gesehen. Der will und braucht halt eigentlich den Ball. Defensiv zieht er dein Team runter und so. Also das hat er einfach auch nicht bewiesen und dazu halt noch die Verletzungsprobleme und deswegen habe ich hier jetzt Favors an 5.
Ja, das waren bei mir genau die Gründe, warum ich auch Favors an 5 hatte.
Ach.
Bei mir. Derek Favors ist halt als defensiv orientierter Rollen- bzw. Ergänzungsspieler schon ziemlich gut. Kann man nicht anders sagen. Also offensiv hapert's da natürlich. Also gerade eben beim Wurf, wie du schon angesprochen hattest, würde man sich einfach mehr wünschen, dass er das vielleicht einfach auch mal mehr probiert. Wenn das nicht kann, kann man natürlich nichts machen. Er macht halt wenig Fehler. Das finde ich vor allen Dingen sehr gut bei ihm. Er kennt seine Rolle, füllt die aus und eben gerade defensiv auch sehr gut aus. Also als Defensivspieler ist er schon wirklich sehr talentiert und weiß da auch, was zu tun ist und setzt das entsprechend ein, eigentlich egal in welcher defensiven Situation. Ist natürlich auch hilfreich, dass er eben eine Zeit neben Rudy Gobert gespielt hat. Aber das war defensiv schon wirklich fies, gegen dieses Jazz-Team zu spielen. Und da hat Favors auf jeden Fall auch einen ordentlichen Anteil daran gehabt, dass das so war. Und deshalb auch, bei ihm weiß man halt genau, was man bekommt. Und das wird man wahrscheinlich auch jetzt noch ein paar weitere Jahre bekommen. Er verlässt sich jetzt nicht so sehr auf seine Athletik, beziehungsweise ist die nicht so wahnsinnig wichtig bei seinem Spielertyp. Und deshalb glaube ich.
Zu Beginn war er schon extrem athletisch.
Zu Beginn, ja. Ja,
aber er ist halt immer noch so ein solider Spieler, obwohl die jetzt halt offensichtlich auch mit 29 leider schon nachlässt.
Ja, ich glaube, dass er aufgrund seiner Instinkte da trotzdem immer noch auch für die nächsten Jahre noch einen guten Job machen können wird.
Ja, vor allem halt auch auf der 5. Ende. Ja.
Genau. Und das war vielleicht für ihn stellenweise auch ein Problem, dass halt eben oft auf der 4 eingesetzt wurde, obwohl er vom Skillset her halt dann doch ziemlich klar eigentlich ein 5er ist. An sich aber einfach sehr solide.
Ja. Auf jeden Fall. Hat auch von den Spielern, die wir hier bisher gedraftet haben, die meisten Spiele absolviert, die drittmeisten in dieser Class von den Gesamtminuten. Klar, seine Rolle, er war halt nie ein Star, muss man halt einfach sagen. Deswegen sind die Gesamtminuten jetzt geringer als die von Bledsoe, Hayward, Wall, George und auch Cousins. Das steht auf Platz 7. Viertmeisten Rebounds pro Spiel in dieser Class. Bei den Punkten ist er immer noch auf Platz 10. Wir können auch ein paar andere Karrierestats hier nachreichen. Ich hatte es vorhin nur mal Paul George mal erwähnt. John Wall gibt uns 19 Punkte und 9,2 Assists über die Karriere. Bei Gordon Hayward sind es 15 Punkte, 4 Rebounds und 3,5 Assists. Und bei Eric Bledsoe sind es 14, 4 und 5. Gut, dann bist du jetzt wieder dran an 6.
Ja.
Die Golden State Warriors, dem damals Ekpe Udoh gedraftet. Ja, ich weiß nicht, ob du den überhaupt auf deinem Board hast. Das war ein ziemlicher Bust. Also ich weiß nicht, Wesley Johnson muss man eigentlich auch als Bust bezeichnen, denke ich, da an 4 wegging. Evan Turner an 2 auch viel zu hoch. Und hier jetzt mit Udoh an 6 auch schon wieder ein Spieler, der da eigentlich nichts verloren hat, jetzt im Nachhinein. Wie nimmst du?
Ich nehme dann jetzt DeMarcus Cousins.
Ja, dann haben wir bisher auch wirklich wieder fast die identische Reihenfolge, außer dass du Hayward an 2 hattest und ich an 3.
Du hattest eben eigentlich fast alles schon mal angerissen. Offensiv wahnsinnig talentiert, kann man nicht anders sagen. Also der konnte wirklich alles, gerade mit diesem Körper, total mobil, beweglich, athletisch, stark, eine Menge Masse mitgebracht, trotzdem total geskillt, was sämtliche Abschlüsse am Ring anging, Dreier gehabt, zwar keinen wahnsinnig guten, aber gerade dann auch Richtung der Pelicans hat er halt auch immerhin seine 6 Dreier pro Spiel genommen. Und die auch vernünftig getroffen bei 35%. Und das ist halt mit dieser Größe und mit der Gefahr, die er halt sonst offensiv mitgebracht hat, halt schon krass. Also jetzt so als gesamtes Offensivtalent ist halt schon sehr weit oben einzuordnen. Umso frustrierender, was dann halt eben die negativen Seiten angeht. Wie absoluter Hothead natürlich, keine Frage. Headcase, muss man halt ganz klar sagen. Glaube ich auch kein Spieler, sofern man das hier von außen beurteilen kann, mit dem man jetzt wahnsinnig gern zusammenspielen würde. Hat immer was zu meckern. Ja, und defensiv halt einfach ein Loch. Also so gut er offensiv stellenweise wirklich war, und er war wirklich verdammt gut in ein paar Saisons, war defensiv so schlecht, dass das halt seinen gesamten Impact dann schon irgendwie negiert hat. Und das führt halt eben dazu, wenn man noch die Verletzung dazu addiert, zu den Punkten, die du eben genannt hattest, dass man ihn selbst jetzt an dieser Stelle noch irgendwie mit so leichten Bauchschmerzen nimmt. Weil wenn ich jetzt wüsste, wie sich die Karriere entwickelt und ich würde ihn nehmen, weiß ich zwar, was ich kriege, so ungefähr, aber er ist halt irgendwie auch eine Art von Wildcard. Also in seinen besten Spielen kann er einem Spiele gewinnen, keine Frage, an seinen besten Tagen. Aber es gibt halt dann auch sehr viele Spiele, wo er das Team halt insgesamt so runterzieht, dass es halt eben nicht läuft. Aber nur um das nochmal zu verdeutlichen, wie tatsächlich auch jetzt einzigartig, soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber schon sehr besonders er für seinen Körper offensiv ist. Er hat halt mit Anthony Davis dann in New Orleans haben die Pick and Roll zusammengelaufen. Und wie viele Big Men können das? Und dann stellenweise halt wirklich auch noch erfolgreich. Das war schon beeindruckend. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, ich war auch super hyped, als er dorthin getradet wurde. Leider ja dann auch verletzt dort. Und ja, seitdem hat er auch nicht mehr wirklich ein Bein auf den Boden bekommen, muss man leider einfach so sagen. Was auch sehr schade ist. Also da könnte es jetzt auch in verschiedenste Richtungen gehen. Wird jetzt im August 30. Ja, wie du schon gesagt hast. Also offensiv, absolutes Schweizer Taschenmesser. Ist auch der Topscorer dieser Class tatsächlich. Über 21 Punkte pro Spiel. Fast 11 Rebounds im Schnitt. 3,2 Assists. Und da hat er auch echt Saisons gehabt, wo so Richtung 5 Assists im Schnitt ging, hat teilweise auch im Break den Ball selber gebracht und dann irgendwelche Zuckerpässe gespielt. Legt defensiv tatsächlich auch halt Stats auf, also holt Steals und Blocks, aber halt boah, immer so unmotiviert, richtig dumme Fouls und dann noch ein technisches obendrauf. Und Ryan Russillo hat es halt so ausgedrückt, DeMarcus Cousins macht einfach die ganze Zeit Losing Plays. Also halt mehrere pro Spiel, die halt deinem Team richtig was kosten. Und wenn du dann halt unterm Strich meistens mehr Spiele verlierst, als du gewinnst, dann passt es ja halt leider einfach auch irgendwie ins Bild. Und da ist halt wirklich die Frage, wie wäre seine Karriere verlaufen, wenn er nicht von den Kings gedraftet worden wäre, die halt auch zu den absoluten Katastrophen-Franchises gehören und vor allem halt auch in dem Zeitraum, in dem Cousins dort gespielt hat, gehört haben. Was denkst du, wenn er jetzt irgendwie an Spurs gelandet wäre zum Beispiel? Denkst du, er wäre ein anderer Spieler gewesen? Hätte ihm Pop das irgendwie austreiben können? Also ist natürlich spekulativ und spielt jetzt nicht so die Rolle hier bei uns, aber interessiert mich einfach.
Also zumindest wären ihm wahrscheinlich so Sachen ausgetrieben worden, wie da gibt es ja teilweise sogar richtige Montages bei YouTube, wo man ihn im Bild immer nicht sieht, wenn die Kings verteilen. Wo er irgendwie erst, wo er wirklich erst, er ist einfach nicht im Bild, weil er einfach nicht
nach nicht mal mit der Mittellinie zurückkommt, ja.
Sowas wäre bei den Spurs nicht passiert oder wäre einfach eiskalt gebencht worden. Aber ob man ihm grundsätzlich so dieses Wesen hätte austreiben können, keine Ahnung, ist wahnsinnig schwer einzuschätzen. Es hätte, also allein vom Talent her, das ist ja das Ding, ist halt wahnsinnig talentiert und da wäre schon mehr möglich gewesen, da bin ich mir schon sicher. Ob er jetzt am Ende dann wirklich eine bahnbrechende Karriere hingelegt hätte, who knows, aber in einem besseren Umfeld und wie du schon gesagt hast, also viel schlechter als die Kings geht es halt auch nicht in diesem Kontext. Und ich glaube, da wäre schon mehr drin gewesen.
Ja, viermal All-Star, zweimal All-NBA sogar, ja, trotz Kings. Mit Hassan hatte ich mich bei der Redraft 96 gefragt, ob es eigentlich noch einen anderen Spieler gibt, der individuell so gut war wie Sharif Abdul-Rahim und halt nie in den Playoffs war, außer ganz am Ende der Karriere einmal. Und Cousins war auch nie in den Playoffs. Eigentlich ist er so der Vergleich. Ja? Also klar, mit den Warriors halt jetzt vor einem Jahr. 8 Spiele, 133 Minuten und kacke gespielt. Also 90er Offensivrating. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Eigentlich ist er so der moderne Sharif Abdul-Rahim bis hierhin. Und auch über die Karriere, ja, 103er Offensivrating ist für diese Ära jetzt halt richtig schlecht. Ja. Ganz deutlich unterdurchschnittlich. Einfach weil er halt auch selbst offensiv bei allem Talent einfach zu viel gemacht hat. Er hat auch 2015-16 die Liga in der Usage Rate angeführt. Es gab keinen Spieler, der mehr Abschlüsse genommen hat als DeMarcus Cousins. Und das halt als Center. Ja. Auf der anderen Seite auch extrem talentierte Rebounder auch. Einfach einen krassen Körper. Er hat ja auch super lange Arme. Sehr, sehr kräftig. Nicht immer zu 100% austrainiert auch. 2013-14 hat er die höchste Defensiv-Rebound-Rate der Liga auch gehabt. Also, wie gesagt, der konnte wirklich sehr, sehr viel, besonders viel draus gemacht. Hat er nicht. Und ja, Wurf war halt auch nie so ganz da. Vor allem nicht konstant über die Karriere. 2,83 auf 100 Possessions, 33%. Das haut jetzt auch niemanden um. Aber da ging zumindest mal die Entwicklung in die richtige Richtung. Da bei den Pelicans hat das halt in kleiner Sample Size, hat er sich schon fliegen lassen und auch gut getroffen. Und wie gesagt, ich habe sehr viel von diesem Duo mit Anthony Davis auch gehalten, weil die sich ganz gut ergänzt haben. Aber das haben wir dann leider auch nicht lang genug gesehen. Also ja, Cousins, Stand heute, frustrierende Karriere irgendwie. Ich hoffe, dass er jetzt nach seiner Verletzung irgendwie noch einen soliden zweiten Teil von der NBA-Karriere irgendwie haben kann, dann irgendwo wahrscheinlich eher als Rollenspieler.
Ja,
bei mir fängt jetzt schon wieder ein neues Tier an. Pick 7, Detroit Pistons, damals Greg Monroe gedraftet. Ja, auch ein schwieriger Spieler, den ich weiter unten auf dem Board noch habe, aber auf keinen Fall hier an 7. Ich habe tatsächlich auch einen Redraft gelesen von Bleacher Report, glaube ich war es, die ihn wieder an 7 genommen haben. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Der Typ ist einfach total aus der Zeit gefallen, kann nur die 5 offensiv spielen und diese aber halt leider überhaupt nicht verteidigen, weil er überhaupt kein Rim Protector ist und defensiv gar nicht rotieren kann und einfach nicht spielbar in der modernen NBA und deswegen spielt er mittlerweile ja auch oder hat in der Bundesliga zuletzt gespielt bei Bayern, jetzt aber im BBL-Turnier, das jetzt neulich zu Ende gespielt wurde. Ich habe da nicht viel von gesehen, aber ich habe mitbekommen, dass Monroe da gar nicht gespielt hat. Wie dem auch sei, ist schon wieder raus aus der Liga, ich nehme ihn auf gar keinen Fall an 7, sondern ich nehme jetzt Avery Bradley. Ja, der war ein absoluter Star der Highschool, war da extrem hoch gerankt. Das ist halt auch wieder so ein Beispiel, dass diese Highschool-Rankings, bevor die Spieler dann auch nur eine Sekunde am College gespielt haben, geschweige denn in der NBA natürlich, immer nicht allzu aussagekräftig sind, hat den Körper eines Einsers, kann defensiv Point Guards auch super verteidigen, ist eine absolute Klette und On-Ball-Pest. Defensiv meiner Meinung nach aber eigentlich überschätzt, weil er halt in der Team-Defense eigentlich gar nichts macht und halt auch kein defensiver Playmaker ist. Also er kann sehr gut vom Offensivspieler bleiben und auch da Full-Court pressen und so. Sehr gute laterale Geschwindigkeit, aber holt einfach so gut wie keine Steals und Blocks oder so. Und halt wie gesagt, defensiv auch im Teamverbund jetzt nie so herausragend gewesen und deswegen aus meiner Sicht, weil die meisten Spieler, die meisten Fans, wenn sie halt ein Spiel gucken, die gucken halt meistens auf den Ball und wenn sie in der Defense irgendwas sehen, dann ist es halt meistens der Spieler, der gerade den Ball verteidigt und das kann Avery Bradley eigentlich ganz gut, aber aus meiner Sicht da fast schon ein bisschen überbewertet und offensiv ist er halt überhaupt kein Point Guard, kein Playmaker, das kann er gar nicht, sehr schlechtes Dribbling für einen Spieler seiner Größe, deswegen halt auch ein ziemlich schlechter Drive, kein guter Playmaker oder herausragender Pass oder irgend sowas, also war Off-Ball da eigentlich seit seiner Karriere immer besser aufgehoben. Der hat halt über die Karriere 1,8 Assists. Das ist schon krass für einen Spieler, der als Point Guard gedraftet wurde und 6'3 groß ist. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt noch mal einen Spieler gibt, der so wenig Assists spielt, obwohl er noch relativ oft Ball in der Hand hat als Guard. Also diese 1,8 Assists pro Spiel, die sind ja fast schon aus Versehen wahrscheinlich. Also unglaublich. 12 Punkte pro Spiel, 36% seiner Dreier getroffen, aber jetzt auch kein tödlicher Shooter, 6 Dreier auf 100 Possessions. Als Rookie hat er so gut wie keine Dreier getroffen in seinen 31 Spielen, hat sich den Wurf dann so ein bisschen antrainiert mit der Zeit. Ist er dann zum 3-and-D-Spieler geworden. Aber an der Stelle jetzt hier halt noch ein Spieler, mit dem man als Starter noch Contender sein kann, hat er ja dieses auch wieder bewiesen bei den Lakers. Leider ist jetzt in Orlando nicht dabei, offiziell, weil sein Sohn gesundheitlich, glaube ich, zur Risikogruppe gehört und er deswegen nicht in die Bubble will und sich selber auch nicht diesem Risiko aussetzen will und so weiter. Alles nachvollziehbar. Er war aber auch sehr lautstark, was eben die Gleichberechtigung von schwarzen Amerikanern angeht und auch an, beziehungsweise deren Chancen auch, was Einstellungen und Bewerbungsverfahren in der NBA angeht und so weiter. Das war jetzt aber offiziell nicht der Grund, wieso er hier nicht dabei ist. Aber wie gesagt, Fakt ist, er wird nicht für die Lakers auflaufen in Orlando, was sehr schade ist. Denn wie gesagt, ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass die Lakers mit ihm als Starter einen Titel holen können. Und deswegen habe ich ihn jetzt ja auch eher an der Spitze dieses Tiers, weil bei allen anderen Spielern kann man halt schon diskutieren, ob das wirklich geht. Aber auf individueller Ebene ist er weder offensiv besonders toll und defensiv halt auch tendenziell ein bisschen überschätzt, Avery Bradley.
Ja, auch da schließe ich mich wieder zu 100% an. Wäre auch mein Pick gewesen jetzt an der Stelle.
Schlimm heute.
Ja, heute ist wieder schlimm, heute ist wieder schlimm. Back to the roots. Ja, ergänzend vielleicht noch, man hat bei ihm auch oft das Gefühl gehabt, dass er einfach auch ein bisschen zu viel will oder sich vielleicht auch für einen Ticken besser hält, als er ist. So gerade in Bezug auf die Wurfauswahl und was er da teilweise so fabriziert hat, war jetzt halt nicht so toll, stellenweise. Ansonsten hast du aber eigentlich alles zu ihm gesagt, was mir jetzt auch eingefallen wäre. Also defensiv würde ich ihn auch als überschätzt auf jeden Fall einordnen, was nicht heißt, dass er grundsätzlich schlecht ist, die Stärken, die er hat, stoßen halt vor allen Dingen ins Auge und die Schwäche, die er hat, eben nicht so. Und das kommt ihm halt, glaube ich, dann eben bei der öffentlichen Wahrnehmung schon ziemlich zugute. Wie du auch meintest, jetzt bei einem Contender kann das schon funktionieren. Da bleiben dann halt auch gerne so Highlight-Spiele hängen, wie ich glaube, wann war es gegen Boston, das Spiel von ihm, wo er irgendwie, ich weiß nicht, 18 Punkte gemacht hat und gute Quoten hatte. Kann schon gute Spiele liefern, glaube ich, auch in einer Playoff-Situation. Aber auch da jetzt wieder, um den Bogen zu schließen, diese Draft ist halt, da kommt halt leider nicht mehr so viel. Wenn man jetzt halt schon an Position 7 Bradley nimmt, was ich halt absolut vertretbar finde. Wie gesagt, ich hätte ihn auch genommen. Aber spricht halt dafür, dass die Draft-Class dann leider echt nicht so ist.
Ja, er war zweimal im All-Defensive-Team und das finde ich halt dann schon bisschen zu viel für seinen Impact, den er hat. 99 Offensivrating über die Karriere. Wie gesagt, offensiv leider meistens eher ein bisschen zu viel gemacht dafür, was er für Skills mitbringt letztendlich. Da funktioniert er als Spot-Up-Shooter eigentlich noch am besten.
Ja.
Ja, ich habe ihn jetzt trotzdem genommen für die Pistons an 7, wie gesagt. Du bist wieder dran. LA Clippers an 8. Die haben damals Al-Farouq Aminu, The Chief, gedraftet.
Ja, über ihn habe ich tatsächlich auch nachgedacht an dieser Stelle jetzt.
Ich auch.
Wirklich nachgedacht, hab mich dann aber doch, und ich fühle mich wahnsinnig unwohl damit, mit dieser Entscheidung, Hassan Whiteside genommen.
Ja, unglaublich, ich hab den auch jetzt an der Stelle.
Ja. Ja, Whiteside. Defensiv mitunter wahrscheinlich einer der überbewertetsten Spieler der Liga, kann man glaube ich so sagen. Er liefert halt Zahlen. Das ist halt bei ihm das Ding. Also er liefert einfach Zahlen. Sei es das Rebounding, auch von den Punkten her zumindest solide, nicht total toll, aber eben solide. Der hat gar keinen Dreier, absolut 0,0. Also er hat über seine Karriere 25 Dreier genommen. probiert aber wenigstens auch nicht. Also das muss man ihm dann zugutehalten. Da weiß er auch, dass das einfach nicht sein Ding ist. Kein guter Freiwerfer und defensiv halt eben, also total jumpy, versucht halt jeden Block irgendwie hinterher zu jagen, was dann halt eben auch dazu führt, dass er dann halt auch einmal 3,7 Blocks in einer Saison hatte, 15-16 und jetzt in der aktuellen Saison dann bei Portland auch 3,1. Das ist halt von den Counting Stats her schon wirklich beeindruckend.
Ja, Ligaspitze.
Ligaspitze. Aber also ansonsten, ich glaube, war es die Saison, dieser Clip von mit Jokic, wo er Jokic verteidigt und verteidigt in Anführungszeichen.
Ja, also ich stimme dir da grundsätzlich auch zu, aber ich finde, es geht fast schon ein bisschen zu weit bei ihm. Also er ist lang nicht so gut, wie seine Blockzahlen defensiv aussehen oder wie er wahrscheinlich auch selber denkt. Er hat ja gemeint, er sieht sich als Defensive Player of the Year und so weiter. Aber unterm Strich hat er jetzt in seiner Karriere seine Teams defensiv meistens nicht besser gemacht. Das haben ja die Heat dann auch erkannt und ihn ja auch ziehen lassen. Und dann fahren er jetzt mit Bam Adebayo auch deutlich besser. Jetzt in Portland dieses Jahr, ich habe mir das mal genauer angeschaut, die waren jetzt defensiv mit ihm auf dem Feld sehr viel besser, aber da muss man halt auch sehen, wen die Blazers sonst noch so auf den großen Positionen hatten jetzt in dieser Saison mit den ganzen Verletzten. Also defensiv nicht annähernd so gut, wie man das vielleicht im ersten Moment denken würde. Auch beim Rebounding hat er nicht immer positiven Impact, trotz seiner krassen totalen Zahlen. Das hatte ich hier bei Jeden Tag NBA auch schon immer wieder angesprochen mit verschiedensten Spielern, die heftige Per-Game-Rebounding-Stats haben, wie Drummond, wie DeAndre Jordan und wie halt auch Whiteside, die aber halt trotzdem in manchen Saisons dann die Teams in Anführungsstrichen komischerweise viel besser rebounden, wenn die Spieler nicht auf dem Parkett stehen, als wenn diese Spieler drauf sind. Und das ist halt bei den wirklich guten Reboundern, die halt auch ihre Gegenspieler ausboxen und nicht halt immer nur den Bällen hinterherjagen und nicht so sehr aufs Ausboxen achten. Da ist es nicht so. Da gibt es auch genug Gegenbeispiele. Steven Adams oder auch Brook Lopez zum Beispiel, der halb so viele Rebounds holt wie Hassan Whiteside wahrscheinlich. Aber die Teams rebounden halt einfach immer besser seine eigenen, wenn er auf dem Feld steht. Deswegen ja, Whiteside ziemlich empty Stats. Offensiv, klar, er nimmt zumindest mal keine Dreier. Nimmt aus meiner Sicht aber leider zu viele Midrange-Jumper. Also dafür, dass er die nicht so toll trifft. Aber er ist halt zumindest mal ein Lob-Target und unterm Strich ist er auch sehr, sehr effizient. Also er nimmt halt wirklich hauptsächlich nur die Würfe, die er kann und legt er halt zumindest auch mal ja solide so 16, 17 Punkte pro Spiel, 14 Punkte pro Spiel, so um den Dreh auf. Also ist er jetzt halt lange kein Ben Wallace oder sowas. Also offensiv kann man schon sehr gut Pick and Roll mit ihm laufen. Guter vertikaler Spacer, wie wir das ja auch bei DeAndre Jordan zum Beispiel hervorgehoben haben. Also das kann er auf jeden Fall. Hilft dann natürlich auch Damian Lillard zum Beispiel, mit dem er diese Saison da zusammen gespielt hat. Aber wie gesagt, defensiv eher überschätzt, offensiv vielleicht ein bisschen unterschätzt sogar, weiß ich nicht. Es deutet vieles darauf hin, dass er bei seinen Teams in Miami jetzt nicht so beliebt war und dass die es jetzt kaum erwarten konnten, ihn loszuwerden. Das ist natürlich auch eher ein Minus. Aber unterm Strich, wie gesagt, ist halt Whiteside hier auf jeden Fall noch der Spieler, der am talentiertesten ist und der immerhin noch ja, einen unterm Strich positiven Impact zumindest normalerweise bei seinen Teams hat. Also das, ja, was er halt in der Defensive teilweise zunichte macht, macht er offensiv normalerweise zumindest wieder wett. Und deswegen hatte ich ihn jetzt hier auch an 8 in dieser Draft schon genommen. Was bei ihm halt auch noch dazu kommt, ist, dass er ein extremer Late Bloomer ist. Er wurde ja damals an 33 von den Kings gedraftet, also eigentlich ein Steal. Wenn die Kings ihn halt behalten hätten, haben sie nicht. Wir haben ihn so gut wie gar nicht eingesetzt. Dann ist er auch erstmal aus der Liga draußen gewesen. Also andere Teams haben da auch nicht wirklich Interesse gehabt. Dann hat er unter anderem im Libanon gespielt, die jetzt auch nicht gerade für ihre tollen Basketball-Ligen bekannt sind. Und dann hat er sich über die D-League damals wieder nach oben gearbeitet und dann nochmal seine Chance da in Miami bekommen. Aber wie gesagt, er ist jetzt unterm Strich für mich halt, bin ich mir halt auch nicht sicher, ob man mit ihm halt ein Contender sein kann, wenn er Starter ist. Und deswegen hatte ich jetzt Bradley zum Beispiel noch über ihm. Aber ja, nach ihm habe ich jetzt halt auch keine Spiele mehr auf dem Board, wo ich sagen würde, die sind definitiv besser als das, was Hassan Whiteside bisher in seiner Karriere hier gezeigt hat.
Ja, sehe ich genauso. Ja.
Ist auch der Top-Rebounder dieser Class mit seinen 11,8 Rebounds per Game. Legt 14 und 12 auf über 400 Spiele. Und 10.000 Minuten. 10.000 Minuten ist halt nur Platz 16 in dieser Class, was ziemlich krass ist, wenn man jetzt ihn hier an 8 nimmt. Aber wie gesagt, davor hat man dann halt Kollegen wie Wesley Johnson, Aminu, über den ich ja an der Stelle auch schon nachgedacht hatte, Lance Stevenson zum Beispiel, der irgendwie eine vergleichbare Karriere hatte wie Whiteside, aber dessen NBA-Karriere halt beendet ist. Und die von Wesley Johnson auch. Und Hassan Whiteside, nehme ich jetzt mal an, der wird bestimmt noch ein paar Jahre in der NBA spielen. Das muss man hier jetzt halt auch noch so ein bisschen zumindest mit berücksichtigen, denke ich. So, jetzt bin ich wieder dran. An 9 Utah Jazz, damals Gordon Hayward, der ist jetzt hier schon lange weg. Ich nehme den ersten undrafted Spieler hier heute, und zwar Jeremy Lin. Nicht so lange Karriere gehabt, muss man ja mittlerweile auch schon sagen. Der hat ja in der letzten Saison auch nicht mehr in der NBA gezockt, aber 480 Spiele waren es insgesamt. Damit mehr als Whiteside, 12.200 Minuten, auch mehr als Whiteside. Und er hatte ja wahrscheinlich so mit den besten Peak hier, auch wenn er sehr, sehr kurz war, in dieser Class. Lin Sanity bei den New York Knicks 2011-12 in der Saison war es, Anfang des Jahres 2012, glaube ich. Da hat er, weiß nicht, so mit den größten Hype außerhalb der NBA-Bubble erzeugt in der gesamten Dekade wahrscheinlich, oder?
Ja, ziemlich deutlich wahrscheinlich sogar. Hängt natürlich dann auch noch stark mit New York zusammen und der Fanbase insgesamt, ja. Aber das war schon krass.
Ja, heftig. Also das ist auch eine der wenigen Male gewesen, wo mich wirklich Leute in meinem Freundeskreis angesprochen haben, die absolut gar nichts von der NBA mitkriegen, da wirklich nichts wissen. Die einfach nur wissen, du bist NBA-Fan, hier, ich habe was mitbekommen, hier, dieser Jeremy Lin ist der gut? So, also Leute, die sonst vielleicht mal von Michael Jordan gehört haben oder so. Also das war wirklich heftig. Für die Leute, die 2012 die NBA noch nicht verfolgt haben, googelt mal, was Linsanity war. Also das war wirklich, Jeremy Lin hat damals einen Stretch von Spielen gehabt. Da waren Maurice Stoudemire und Carmelo Anthony verletzt und Jeremy Lin, der davor halt ein absoluter No-Name war, der hatte in der Vorsaison als 22-jähriger Rookie 29 Spiele für die Warriors gemacht und da halt nicht mal 3 Punkte pro Spiel aufgelegt. Und dann haben ihn die Knicks unter Vertrag genommen. Und dann hat er da die ersten paar Spiele ein absolutes Feuerwerk abgebrannt. Eigentlich müsste ich mal kurz die Game-Logs hier aufrufen. Warte mal. So, es ging los am 4. Februar 2012. Die paar Spiele davor, nur so zum Vergleich, hatte er so 6 Minuten gespielt. Im Spiel davor 2 Punkte, im Spiel davor auch 6 Minuten, 4 Punkte. Im Spiel davor 20 Minuten, 9 Punkte und 6 Assists. Davor die 2 Spiele hat er gar nicht gespielt gehabt. Also, er kam wirklich völlig aus dem Nichts dann am 4. Februar. 25 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists. Im folgenden Spiel 28 Punkte, 8 Assists. Dann 23 Punkte, 10 Assists. Dann 38 Punkte, 7 Assists gegen die Lakers. Ich glaube, das war noch mit einem Game-Winner am Ende.
Ja.
Das war absoluter Höhepunkt. Dann aber auch die folgenden Spiele immer 20 und 8, 27 und 11. Dann hatte man nur 10 Punkte gemacht, aber für 13 Assists, klar, die Defenses haben dann auch langsam reagiert und ihn anders verteidigt, weniger Punkte machen können, dann legt er 13 Assists auf einmal auf, ja. Dann wieder 26 und 5, dann 28 Punkte, 14 Assists, 5 Steals, also absolute Superstar-Zahlen, dann 21, 7 und 9 und das sind wirklich, ich lasse hier keine Spiele aus, das ging wirklich einfach so weiter, bis irgendwann in den März hinein, dann hat er langsam wieder so ein bisschen nachgelassen. Aber dann hat er sich auch noch irgendwann verletzt, glaube ich. Zumindest war seine Saison dann am 24. März auch beendet und hat danach auch nicht mehr weitergespielt. Also da kommt natürlich seine restliche Karriere nicht mehr ran. Also, hat man vorher nicht gesehen. Undrafted Spieler, der vorher gar nichts gerissen hatte, performt auf einmal über einen Stretch von, weiß nicht, 20 Spielen oder so. Wie ein Superstar. Und verschwindet dann nicht wieder in der Versenkung, aber danach hat er halt dann noch so auf Rollenspielerniveau performt, über die Karriere 12 Punkte, 3 Rebounds, 4 Assists aufgelegt. Die Houston Rockets haben ihn dann ja in der Offseason ein ganz lukratives Angebot gemacht gehabt, da hat er dann 13, 3 und 6 aufgelegt, war 2 Saisons da, dann mal kurz bei den Lakers vorbeigeschaut, während die nicht so erfolgreich waren, so letzte Kobe-Saison war das, glaube ich. Und dann mal noch bei den Charlotte Hornets, so als Sixth Man von der Bank, als die noch ein ganz solides Team waren. Brooklyn Nets noch ein bisschen mitgespielt und dann letzte Saison ja auch bei den Toronto Raptors am Start gewesen, in den Playoffs dann jetzt spielerisch nicht so viel beigetragen zu diesem Playoff-Run, hat zwar 8 Spiele gemacht, aber nur 3 Minuten pro Spiel, das war eigentlich nur Garbage-Time, hat aber noch seinen Ring mitgenommen. Und das war's dann aber auch mit der NBA-Karriere. Also NBA-Champ Jeremy Lin hier an 9 zu den Utah Jazz.
Ja, also ich finde auch, dass er auch nach Linsanity stellenweise sogar eher noch ein bisschen unterm Radar geflogen ist, weil auch als Rollenspieler hat er in einer offensiven Rolle wirklich gut funktioniert. Einen guten Wurf, einen guten Drive, im Pick and Roll halt vor allen Dingen sehr gefährlich als Ballhändler.
Ja.
Tatsächlich, da muss man wirklich sagen, der hat sich so aus dem Nichts dann hochkatapultiert und eine wirklich solide NBA-Karriere hingelegt.
Ja, also Wurf war jetzt nicht auf höchstem Niveau. 5, 3 auf 100 Possessions, 34% über die Karriere, das war eher ein bisschen unterdurchschnittlich. 106er Offensivrating haut jetzt auch niemanden um, aber Ballhändler sind manchmal nicht ganz so effizient, vor allem wenn es keine Stars sind. Er war kein Star. Er konnte natürlich dann die Erwartungen, die vielleicht beim einen oder anderen Casual-Fan durch Linsanity, gerade da in New York, geschürt worden waren, niemals mehr erfüllen. Auf dem Niveau hat er einfach nie wieder gezockt, aber das konnte man realistisch gesehen einfach nicht erwarten. Das war ein bisschen Strohfeuer. Und als sich dann die NBA auch auf ihn eingestellt hatte und er auch wieder mit talentierteren Spielern das Spielfeld teilen musste und so, hat das alles wieder nicht mehr so ganz funktioniert natürlich. Aber wie gesagt, ansonsten an dieser Stelle für mich hier halt der BPA. An 10, Indiana Pacers, die haben damals den besten Spieler dieser Klasse, Paul George, noch bekommen. Der ist natürlich schon lang, lang weg. Wen willst du?
Dann nehme ich jetzt Al-Farouq Aminu.
Mhm.
Ja, bei ihm ist eigentlich so das Ding, der fällt ganz schnell in diese Kategorie der guten Verteidiger. Wenn er denn mal einen konstanten Wurf hätte, wäre ein sehr brauchbarer 3&D-Spieler. Den hat er aber leider nie gehabt. Also jetzt mal so ein paar Ausreißer mal. Er hat 2x 36% getroffen, einmal 4,3 Versuche im Schnitt, einmal knapp 5 Versuche im Schnitt. Das war okay, aber es konnte er halt nie bestätigen. Also einfach in der Summe leider ein wackeliger Wurf. Aber als Verteidiger halt gerade auch aufgrund auch seiner Länge und Wingspan wirklich zu gebrauchen. Aber offensiv halt eben sehr limitiert. Und das drückt dann eben auch seinen Gesamtimpact und Eindruck, den er dann halt leider jetzt insgesamt hat. Brauchbar, würde ich schon sagen, eben in dieser Rolle, wenn man eben weiß, was man von ihm bekommt, dann auch dementsprechend einzusetzen. Aber da sollte man jetzt eigentlich nichts Großes mehr bei ihm erwarten. Und wirklich schade, dass er das mit dem Wurf leider nie hinbekommen hat.
Genau, also auch die Würfe, die er genommen hat, ja, nicht mal 5 auf 100 Possessions über die Karriere, 33,5%, die waren halt auch meistens sperrangelweit offen, ja. Weil die gegnerische Defense, wenn die einigermaßen smart verteidigt haben, und das ist dann halt spätestens in den Playoffs immer der Fall gewesen, natürlich, dann haben die halt immer lieber quasi jede andere Aktion weggenommen vom gegnerischen Team, als halt diesen Corner 3 von Aminu. Also selbst wenn der dann halt mal fällt, in einem Spiel, über eine ganze Serie, ist es dann halt wieder zu schlecht. Er nimmt dann nicht genug und trifft nicht genug. Allgemein hat er jetzt halt auch nicht das offensive Game gehabt. Er war eine Zeit lang ganz gut als Finisher, weil er halt relativ kräftig und athletisch ist, aber jetzt halt auch nicht zur absoluten Elite gehört an dem Ende. 103er Offensivrating, und dann defensiv war halt schon sehr gut, auch ein sehr, sehr guter Team-Defender, aber halt auch nie auf All-Defense-Niveau oder sowas. Ja. Und deswegen ist er letztendlich halt auch bei mir genau an der Stelle gelandet. Also mein Board ist halt echt jetzt gewesen, Bradley, Whiteside, Lin, Aminu. Hast du Lin eigentlich auch über ihm gehabt oder jetzt ein bisschen später?
Nee, Lin wäre bei mir jetzt gekommen.
Ah, okay, also minimale Abweichung hier. Nee, mehr habe ich jetzt auch nicht zu Aminu. Dann bin ich wieder dran an 11 New Orleans Hornets damals noch. Die haben Cole Aldridge genommen von Kansas. War so ein großer weißer Center, der sich in der NBA eigentlich nie großartig durchsetzen und dann halt auch nicht halten konnte. Ja, wen nehme ich jetzt? Ich nehme einen soliden Center, der sich in der NBA halten konnte, und zwar Ed Davis. Ja. Eher Backup hättest du ihn jetzt auch genommen.
Ja.
Unglaublich. Ja, Karrierestats von 6 Punkten und 7 Rebounds hauen natürlich niemanden um. Defensiv sehr, sehr solide, harter Arbeiter, überhaupt kein Wurf, solider Rebounder. Seine beste Saison oder bemerkenswerteste Saison war vielleicht die in Brooklyn letztes Jahr, also vor allem dann halt auch in diesem Playoff-Run, was ihm dann halt auch diesen ganz netten Mid-Level-Deal bei den Utah Jazz eingebracht hat. Diese Saison hat es wieder total enttäuschend. Das war die schlechteste seiner Karriere, aber halt auch gesundheitlich stark angeschlagen gewesen. Wurde damals von den Raptors gedraftet an 13, also war noch ein Lottery-Pick. Jetzt hier geht er 3 Spots früher weg, also in der durchschnittlichen Draft geht so ein Spieler eigentlich nicht in der Lottery weg oder hat dann halt nicht die entsprechende Karriere gehabt. Aber wie gesagt, die Draft, die wird halt relativ schnell dünn, und dann geht halt auch ein Ed Davis hier schon an 10 weg.
Ja, wäre genau auch mein Pick gewesen an der Stelle. Einfach ein...
An 11 übrigens, war natürlich Quatsch. Aminu ging ja an 10 weg. Ja, sorry.
Einfach ein wahnsinnig solider Big Man mit guter Defense und als Rollenspieler meistens genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wusste, was er da tun sollte. War auch lange Zeit so ein Zach Lowe-Favorite, wo der sich auch mal aufgeregt hat und nicht verstanden hat, warum er keine Deals bekommt. Und auch diesen Mid-Level-Deal, den er bekommen hat, halt ein sehr guter Value-Deal. Aber wie du auch eben schon sagtest, dann jetzt halt leider sehr enttäuschend. Grundsätzlich aber genau richtig hier an der Stelle, finde ich.
Ja, die 5 meisten Spiele auch gemacht in dieser Class. Aminu übrigens die zweitmeisten Spiele gemacht gehabt. Aminu hatte Karriere-Stats von knapp 8 Punkten und 6 Rebounds im Schnitt. Ja, also wir sind hier jetzt schon mitten unter den Rollenspielern angekommen. Jetzt bist du wieder dran an 12 Memphis Grizzlies. Damals Xavier Henry gedraftet. Ja, auch eher ein bisschen zu hoch, konnte sich nicht in der NBA halten, hatte aber auch massive Verletzungsprobleme. Aber ja, ich denke, unterm Strich war halt weder sein Wurf noch seine Athletik irgendwie gut genug, um sich da als Winger auch langfristig halten zu können.
Dann nehme ich jetzt Patrick Patterson.
Ja, den hätte ich jetzt auch genommen. Two Pat.
Auch nochmal ein Big, der nicht ganz so viel geworfen hat, wie er vielleicht hätte werfen sollen. Also so liegt halt bei 5,6 Dreiern auf 100 Possessions. Ist aber ein sehr intelligenter Rollenspieler, finde ich. Da ist er mir immer sehr positiv hängen geblieben. Wusste defensiv, was er zu tun hat. Hat das jetzt nicht überwältigend gut erledigt, aber zumindest vertretbar so im Teamkonstrukt. Im Scheme hat er dann eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und halt eben auch zwar eingeschränkt, aber bis zu einem bestimmten Maß halt auch ein Floor-Stretcher. Und hat auch offensiv eigentlich nie was probiert, was er nicht konnte. Ziemlich klein, also knapp über 2 Meter, als 2,3 Meter gelistet, 6'8 für die Position. Da funktioniert das halt in der modernen NBA. Aber auch da hat er bei den Thunder dann eher underperformed, würde ich sagen, obwohl er bei den Raptors vorher durchaus zu der oberen Kategorie der Rollenspieler gehört hat, würde ich so sagen, in seiner eingeschränkten Rolle. Dann war der Thunder halt leider eben ein bisschen abgebaut. War dann an der Stelle für mich jetzt eigentlich ziemlich klar.
Ja, für mich auch. Karriere bergab auch, also wie gesagt, ja, ist schon langsam dünn jetzt hier mit Startermaterial auch. Aber vor allem in die NBA der letzten 10 Jahre passt er halt sehr gut rein mit seiner Kombination aus guter Defense. Gerade zu Beginn seiner Karriere war er noch einigermaßen athletisch. Und halt dem Wurf, nimmt immerhin knapp 6,3 auf 100 Possession, 37%, durchaus solide, 112 Offensivrating, kann man sich auch nicht beschweren.
Ja.
Gut, dann bin ich wieder dran. An 13, Toronto Raptors, wie gerade schon gesagt, hatten da Ed Davis gezogen. Der ist ja jetzt schon weg. Dann nehme ich jetzt einen Spieler, den ich vom Skillset her eigentlich höher sehen würde. Aber der ist halt auch erst später in die NBA rübergekommen.
Ich sehe schon kommen.
Ja, Nemanja Bjelica. Hat nur 333 Spiele bisher gemacht, 7200 Minuten. Das ist weniger als alle anderen Spieler, die wir hier bisher gedraftet haben. Platz 18. Aber ist für mich ein sehr, sehr brauchbarer Spieler eigentlich. Ein Glue Guy, guter Wurf, spielt intelligent, athletisch jetzt natürlich nicht ganz auf NBA-Niveau, hat jetzt in der abgebrochenen Saison auch seine beste mit 12 Punkten, 6 Rebounds, fast 3 Assists im Schnitt, also auch ein ganz solider Passer, trifft 39% seiner Dreier über die Karriere bei gutem Volumen, 7 Dreier auf 100 Possessions, 114er Offensiv-Rating, kann starten. Ich würde auch sagen, dass er in einem guten Playoff-Team so der schlechteste Starter sein könnte auf der 4, aber kann halt auch so der erste Big von der Bank sein, so als Stretch-Big. Einfach ein solider Spieler. Wie gesagt, Karriere sehr kurz, weil er halt erst 2015, 16 in die NBA kam, war der 35. Pick von den Wizards tatsächlich damals. Hat er die ersten 3 Jahre bei den Wolves gespielt und dann die letzten 2 Saisons jetzt bei den Kings. Den muss ich jetzt hier nehmen, weil bei allen anderen Spielern, die haben zwar mehr Zeit in der NBA verbracht, aber da sind dann jetzt halt wirklich eklatante Löcher in den Spielen drin, wo ich halt echt sagen würde, kann man eigentlich nicht starten lassen in der NBA, bei einem guten Team.
Nee, leider nicht.
Also hättest du ihn ja auch genommen, habe ich es richtig verstanden?
Ja, ja, ich hätte ihn da auch genommen.
Ja, aber 8 Picks haben wir noch, wenn uns nicht die Zeit davon rennt. 8 Picks und eine knappe halbe Stunde. Sollten wir ihn kriegen.
Ja, dann nehme ich einfach Gravis Vasquez.
Mhm. Und jetzt hat der Spieler auch schon leider nicht mehr in der Liga.
Ja, das ist es eben. Also hat auch 401 Spiele gemacht. War aber als Point Guard halt, fand ich, gar nicht mal so schlecht in manchen Jahren als Backup halt eben.
Ja.
Hat jetzt nicht viele Spiele gestartet. Eine Saison war Starter bei den Hornets auch damals noch. Da hat er auch einen guten Eindruck gemacht. Immerhin knapp 14 Punkte im Schnitt. Der Dreier war halt auch, sagen wir mal, wackelig über seine Karriere hinweg. Auch in der Defense, zu vernachlässigen. Nachlässigen, sagen wir mal so, aber halt eben für seine Größe, also mit 6'6 als Ballhändler, schon durchaus brauchbar. Auch im Pick and Roll hat er da stellenweise gute Szenen gehabt, aber halt eben weder effizient noch halt wirklich irgendwie nachhaltig in Erinnerung geblieben und dementsprechend halt dann eben auch nicht mehr in der Liga.
Ja, wäre jetzt tatsächlich nicht mein nächster Spieler gewesen, aber definitiv auf jeden Fall auch in dieser Gruppierung mit drin. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass du ihn hier jetzt genommen hast an 14 zu den Houston Rockets. Damals Patrick Patterson genommen gehabt, der war jetzt auch schon weg. An 15 bin ich wieder dran, Milwaukee Bucks, damals Larry Sanders gedraftet.
Wow.
Ein Spieler, der, als er in der NBA gespielt hat, sehr, sehr beeindruckend war. Das ging ja sogar so weit, dass Zach Lowe damals ihn nur noch in Großbuchstaben geschrieben hat in seinen Artikeln. Also, dass man sich immer so ein bisschen angeschrien gefühlt hat, wenn man halt irgendwas über Larry Sanders gelesen hat. Und der war dann mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen aus der Liga draußen, weil er eigentlich keinen Bock mehr hatte. Muss man respektieren. Er hat gesagt, er will sein Leben eigentlich nicht damit verbringen, Basketball zu spielen. Und ich meine, er hat auch seine Millionen gemacht und wollte halt lieber andere Sachen machen im Leben. Eher ein bisschen entspannen.
Wollte meinen.
Was schade ist, weil ich fand Larry Sanders immer einen sehr, sehr coolen Spieler, sehr athletisch, super Rim Protector und Defender, weswegen er halt auch so ein Zach Lowe-Liebling dann geworden ist. Ich habe ihn auch noch auf dem Board drauf, aber noch nicht an 15, dazu war die Karriere leider einfach zu kurz. Sondern ich hätte jetzt noch einen soliden Rollenspieler im Petto, und zwar Trevor Booker.
Ja,
Platz 15, was die Minuten angeht, ist ein solider Vierer gewesen. Also für einen Center selbst in dieser Ära jetzt einfach zu klein mit seinen 6'8, auch wenn er ziemlich athletisch war, ist leider jetzt auch schon 2 Jahre aus der Liga draußen. Beste Saison war bei den Brooklyn Nets, 10 Punkte, 8 Rebounds, war auch eher so ein Arbeiter und Wühler. Dreier war nicht so wirklich vorhanden. Am Ende hat er ein paar genommen, aber die Karriere waren es 30%, 110er Offensivrating, defensiv auch zumindest engagiert und solide ist er mir da jetzt in Erinnerung geblieben. Ja, eben wieder der schlechteste Starter im Team, aber halt eigentlich eher ein Backup. Also hat auch sehr viel mehr Spiele von der Bank gemacht in seiner Karriere, als er gestartet ist.
Ja, finde ich absolut vertretbar an der Stelle. Grundsätzlich hatte ich tatsächlich, hört sich jetzt ein bisschen fake an, aber der hatte ich tatsächlich auch eigentlich noch vor Vasquez. Hab mich aber gerade eben ganz spontan, warum auch immer, einfach nochmal umentschieden. War jetzt ja ganz gut, sonst wäre es ja hätte man wie immer noch dasselbe Ranking. Aber kann ich absolut nachvollziehen an der Stelle hier.
Ja, ich hatte tatsächlich noch, ich hatte jetzt noch drei andere Spieler vor Vasquez. Also den habe ich schon ein Stück weiter unten, wäre noch im selben Tier.
Ja.
Wen nimmst du jetzt an 16 zu den Minnesota Timberwolves?
Ich nehm einfach Evan Turner.
Ja, wäre jetzt auch mein Nächster gewesen. Ja. Unglaublich, aber wahr.
Also 705 Spiele, muss man auch mal sagen.
Yes, die meisten in der Class.
Ja, das ist schon ordentlich. Vom Skillset her halt eigentlich, hat er halt eine ordentliche Toolbox. Also er bringt halt, das war bei ihm halt immer das Ding, er bringt halt eigentlich irgendwie alles so ein bisschen mit, außer vielleicht den Distanzwurf. Aber was er am Ende dann, also ist halt eigentlich so der prototypische Allrounder auf dem Spielfeld. Aber man konnte bei ihm halt irgendwie nie so ganz nachvollziehen, welche Rolle er jetzt irgendwie einnehmen sollte. Dann mal als Post-Up-Spieler sogar eingesetzt, wegen seiner Masse auch und wegen seiner Größe als Guard. Kein Werfer, sekundärer Ballhändler, mal so ein bisschen, aber es war halt alles immer so schwammig und er war, egal in welcher Rolle, dann auch leider nie wirklich effektiv, geschweige denn effizient. Also ein Career-O-Rating von 98 ist halt echt schlecht, kann man halt leider nicht anders sagen.
Yeah.
Man wusste bei ihm halt irgendwie nie so richtig, was er hat, obwohl er halt eben eigentlich die Tools mitgebracht hat. Auch da fällt mir auch Dennis wieder ein, der, glaube ich, auch überhaupt kein Fan von ihm war. Der hat ihn auch oft...
Schon sehr früh auch.
Ja, schon sehr früh auch. Weil halt eben man ja den Eindruck haben könnte, dass er eigentlich eine Menge mitbringt, das aber nie wirklich auf den Platz gebracht hat. Leider wirklich nie. Egal ob bei Indiana in dem einen Playoff-Run 13-14 oder dann bei den Celtics. Und egal wo, es war halt immer ein sehr starker Fahrerbeigeschmack dabei.
Ja, also wenn man halt denkt, dass auch das Offensivrating von 98, und das ist halt echt das Schlechteste von allen Spielern hier bisher, in der Regular Season mies war, dann muss man sich halt mal die 63 Playoff-Spiele noch angucken. 90 Offensivrating, also muss man leider sagen, der Spieler hat nichts auf dem Feld verloren zu diesem Zeitpunkt dann. Nee. Also so gut war er defensiv jetzt auch nicht. Also da war er halt auch solide, konnte seine Masse ganz gut einsetzen. Und ich habe ihn jetzt trotzdem, weil ich glaube halt, er ist so ein Spieler, der seit seiner Karriere auch so ein bisschen missverstanden wurde. Nicht auf DeMar DeRozan-Niveau, also da hat er einfach auch nicht die Skills von DeRozan, geschweige denn die Athletik oder so, auch wenn er defensiv besser war, aber muss halt schon fairerweise sagen, jetzt gegenüber DeMar DeRozan, dass DeRozan alles andere besser kann als Evan Turner, aber halt auch einfach in der falschen Rolle. Also wurde erst zu hoch gepickt, zweiter Pick von den Sixers, also dafür war die Karriere einfach viel, viel, viel zu schlecht. 10 Punkte, 5 Rebounds, 3,5 Assists, wie gesagt, ganz solider Allrounder, aber halt kein Spieler, der als Starter sein Team in der NBA wirklich weiterbringt oder besser macht. Also das ist leider einfach ein Bust, jetzt nicht ein Bust im Sinne von Hashim Thabeet, so gut wie nicht in der NBA gespielt als zweiter Pick, aber halt schon so kein Starter und selbst in einer schwachen Class im Redraft dann an Platz 16 weggegangen. Also erstmal zu hoch gepickt, dann auch zu große Rolle gehabt in den Teams, eigentlich so gut wie immer. Ich glaube, ich fand ihn halt auch in Boston noch am besten in der zweiten Saison, dort, wo er dann nur noch von der Bank gekommen ist, mehr oder weniger. Das war auch die erste Saison in seiner Karriere, wo er das Offensivrating von 100 geknackt hat, 102. Das geht dann noch, weil er funktioniert halt wirklich nur mit Ball in der Hand. Ansonsten verteidigt den halt wirklich niemand, weil er halt weder als Cutter, geschweige denn als Shooter schon gar nicht irgendwie gefährlich ist. Er nimmt 2,43 auf 100 Possessions, Tony Allen Niveau, 29%. Und kann halt ganz gut passen, aber zum Passen braucht man halt den Ball in der Hand und muss ihn halt wahrscheinlich besseren Offensivoptionen aus der Hand nehmen. Und es funktioniert halt maximal noch als Bankspieler. Ich würde es nicht mal sagen als Sixth Man, weil ich denke, selbst der sechste Mann zumindest in einem erfolgreichen Team muss besser sein als Evan Turner. Dann wurde er gnadenlos überbezahlt von den Portland Trailblazers. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was sie in ihm gesehen haben, dass die ihm damals, ich glaube, es waren 16 Millionen pro Jahr hingeschmissen haben. Das ist einer der miesesten Verträge in der NBA-Geschichte. 16 Millionen, dann 17 Millionen und dann 17,9 Millionen.
Wahnsinn.
Unglaublich. Und dann, wie gesagt, in den Playoffs wurde das Ganze dann halt nochmal krasser offengelegt von den gegnerischen Teams. Ja, also Evan Turner einfach ein missverstandener, überschätzter und überbezahlter Spieler. Aber ja, aufgrund der Skills verstehe ich schon, wieso du ihn jetzt hier gepickt hast. Also der muss an der Stelle weg, weil er halt, glaube ich, in der richtigen Rolle im Team schon noch eher helfen kann als alle anderen Spieler, die hier jetzt noch kommen. Und wie gesagt, wir bewerten ja auch das, was eben geleistet wurde in der Liga, und er hat halt unter anderem halt die meisten Spiele in dieser gesamten Class gespielt. Also zumindest seine Coaches haben wir irgendwas in ihm gesehen. An 17 bin ich wieder dran. Noch 4 Picks, dann haben wir es geschafft. Chicago Bulls, die haben damals Serafin gedraftet. Den habe ich heute nicht auf dem Board, ehrlich gesagt. Ich nehme hier jetzt Wes Johnson. Ja. Damals, wie gesagt, schon an 4 weggegangen. Ziemlich athletischer Spieler. Konnte das leider selten zeigen, weil er mit dem Ball in der Hand nicht besonders viel machen konnte. Ziemlich schlechtes Dribbling, noch schlechterer Playmaker. Wurf und oder Defense waren okay genug, dass er teilweise als Rollenspieler da bei den Clippers zum Beispiel teilweise noch funktioniert. Hat, aber jetzt halt auch nie auf dem Niveau, dass er jetzt hier ein waschechter 3-and-D-Spieler wäre, weil dann müsste er ja auch schon sehr viel früher weg in dieser Draft über die Karriere. Nicht mal 34% von der Dreilinie getroffen, immerhin fast 7 Versuche, aber ansonsten halt auch immer eher zu viel gemacht mit dem Ball in der Hand. Offensivwertung von 98 ist genauso mies wie das von Evan Turner. Also ein Grund auch, wieso ich jetzt hier Turner leicht über Wes Johnson habe. Beide damals viel zu früh gedraftet worden und haben dann aus unterschiedlichen Gründen in der NBA nicht funktioniert, aber ja, Wes Johnson hatte, wie gesagt, immerhin ja so ein paar halbwegs erfolgreiche Saisons mit den Teams in LA. Zuerst 2 Jahre mit den Lakers, dann noch 3 Saisons mit den Clippers, wo teilweise dann auch Starter war, aber halt auch nicht gut genug war, um endlich mal halt dieser 5. Mann neben Chris Paul, JJ Redick, DeAndre Jordan und Blake Griffin. Über diese Rolle haben wir ja schon öfters mal in den Redrafts gesprochen, weil ja verschiedenste Spieler, die wir hier analysiert haben, immer wieder da ausprobiert wurden, und Wes Johnson war halt letztendlich auch nicht die Lösung.
Aminu auch mein Jahr, das erste.
Ja, aber der wurde ja gegen Chris Paul getradet.
Ja, stimmt.
Also hat er letztendlich nie neben Paul und Redick gespielt, aber neben Griffin und Jordan, ja. Hättest du Wes Johnson jetzt auch hier in der Gegend gerankt gehabt, oder?
Klar. Was denkst du?
Was für eine Frage.
Wäre mein nächster Pick gewesen. Ja, wäre wirklich mein nächster Pick gewesen.
Das ist unglaublich.
Aber gerade bei dieser Draft nutze ich dann jetzt hier die Chance auch nochmal mit meinen 2 Picks, die ich jetzt noch einen, gleich noch einen. Da nehme ich jetzt einfach mal Lance Stevenson.
Ja, ja. Habe ich jetzt auch noch bald auf dem Board. Polarisierende Spieler auf jeden Fall.
Sehr polarisierend. absoluter Meme-Gott natürlich auch.
Ja.
Sei es den Ohrpuster in LeBrons Ohr oder andere Aktionen, die er so geliefert hat. Unterhaltsam, absolut. Also das muss man ja allein. Deshalb muss ich ihn jetzt hier noch ziehen. Denn man hat bei ihm eigentlich immer was zu sehen bekommen. Ist halt im Grunde eigentlich ein Streetballer auf dem Platz. Hat aber halt die ein oder anderen Playoff-Spiele sogar für die Pacers wirklich gute Performances gezeigt. Hat sich halt defensiv stellenweise echt reingehangen. Auch wenn da teilweise auch absolute total Aussetzer waren, und offensiv halt als sekundärer Ballhändler stellenweise halt eben echt ganz gute Leistung gebracht, über die Karriere hinweg aber halt viel zu inkonstant, der Wurf total wackelig, man wusste halt bei ihm auch nie so, was man bekommt, eine absolute Wundertüte, und reiht sich halt mit einem 99er O-Rating dann auch ganz gut jetzt in diese Kategorie ein. aber halt eben jetzt an der Stelle finde ich absolut okay, den noch zu.
Ja, denke ich auch. Also sein Peak war schon sehr stark da bei diesen Pacers Eastern Conference Finals Teams mit Paul George. Auch eine starker Draft einfach von den Pacers, dass sie hier halt quasi 2 Starter von diesen Contender-Teams, auch wenn man da nie in die Finals gekommen ist, draften konnten. Damals Larry Bird war ja auch so der Stevenson-Flüsterer. Ja, der war ja auch dann immer unten so am Spielfeldrand, und wenn Stevenson gerade nicht auf dem Feld war, dann hat er da mit Larry Bird gechillt, und der hat ihm irgendwelche Tipps gegeben oder was ich einfach nur gesagt, bleib ruhig, Junge. Weil wenn Stevenson seine Energie kanalisieren konnte, weil er LeBron verteidigen durfte oder in Transition einen geilen No-Look-Pass gespielt hat, und dann hat der Mitspieler geslammt oder dann hat er halt doch mal einen Dreier getroffen, dann war der Typ einfach, war gut, und dann hat er auch positiven Impact gehabt, das will ich überhaupt nicht bestreiten.
Ja.
Aber in seinen schlechtesten Zeiten oder schlechtesten Szenen oder so, war das dann halt auch richtig mies. Also ja, auch jemand, der einfach nicht konstant seine Rolle verstanden und gefunden hat. 2013-14 hatte 14 Punkte, 7 Rebounds, auch ein guter Rebounder als Guard, und fast 5 Assists aufgelegt für die Pacers. Wie gesagt, danach Zahltag bei den Charlotte Hornets. Und zum Dank an Michael Jordan hat er in der Saison dann 17% seiner Dreier getroffen. 17% seiner Dreier. Ich glaube, das war die schlechteste Dreierquote bei dem Volumen aller Zeiten. Der hat 3,43 auf 100 Possessions genommen, was ja schon nicht besonders viel ist. Also da ist halt auch das Selbstvertrauen anscheinend ein bisschen in den Keller gegangen. Aber ich glaube, für Spieler, die über 100 Dreier genommen haben, und er hat 105 genommen, ist es die schlechteste Quote aller Zeiten. Habe ich so im Hinterkopf, die 17,1%. Ja, hatte viele Skills am Ball, aber ist leider halt dann nicht konstant aufs Parkett gebracht. Letzte Saison, die er noch gezockt hat, war ja 2018-19 mit LeBron dann, als man ja auch nicht in die Playoffs gekommen ist, noch 68 Spiele für die Lakers. Und seither war er auch nicht mehr gesehen. Der zockt in China mittlerweile. Guter Pick hier, aber an der Stelle würde ich sagen, also ob jetzt Lance Stephenson mit seinem Peak, war wahrscheinlich besser als Wes Johnson nach über die Karriere. Also wahrscheinlich auch besser als Evan Turner. Hätte man ihn früher nehmen können, auch wenn er weniger Spiele gemacht hat als die beiden und weniger Minuten auch, ja. Im Fall von Turner viel weniger Minuten. Also Stephenson nicht mal 12.000 und Turner halt fast 19.000 Minuten. Das ist halt schon eine sehr viel kürzere Karriere. Das muss man schon sagen. So, vorletzter Pick von mir. Nee, letzter Pick von mir. 19. Pick haben wir schon. Du hast gerade an 18 für die Oklahoma City Thunder Lance Stephenson gedraftet. Damals ging Eric Bledsoe weg, wurde dann aber direkt zu den Clippers getradet. An 19 Boston. Mein letzter Pick. Damals Avery Bradley ist auch schon weg. Boah, jetzt habe ich hier noch mehrere Kandidaten. Ich lese sie mal alle vor. Du darfst ja auch nur noch einen picken, von daher. Greg Monroe wäre natürlich noch ein Kandidat. Hat ja vorhin schon erwähnt, wie so in der NBA nicht funktioniert hat. Und der musste halt dann auch direkt viel neben Andre Drummond spielen und dann noch Josh Smith. Also das ist halt auch sehr undankbar. Natürlich als Low-Post-Spieler dann da überhaupt keinen Platz. Der, als er in die Liga kam, hat er so ein bisschen so Lamar Odom-Vergleiche gezogen. Natürlich war er im Endeffekt viel langsamer, aber weil er halt auch ganz gut passen konnte. Natürlich nicht annähernd den Wurf gehabt von Odom leider und auch nicht die Athletik und Mobilität. Boban Marjanovic vielleicht noch als Undrafted-Spieler interessant. Oder halt Larry Sanders. Bin ich ja auch schon fast versucht, ihn zu nehmen. Larry Sanders hatte halt nur 238 Spiele in 6 Saisons, 4600 Minuten. Das ist einfach zu wenig. Marjanovic auch nur 223 Spiele. Tja, dann wird's Greg Monroe mit seinen 632 Spielen. Er hat dreimal so viele Spiele wie die anderen zwei Dudes. Geht nicht anders. Ich nehme Greg Monroe. Trotz allem hat die 8 meisten Spiele gemacht in dieser Class. Und bis vor einer Saison war er ja auch noch in der Liga. 17.005 Minuten fast. 13 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists im Schnitt. Und ich denke halt auch als dritter Big von der Bank, wo dann die Defense nicht so wichtig ist und man die Offense ein bisschen über ihn laufen lassen kann, über den Post, wo er dann entweder selber abschließt oder halt irgendwie auch die freien Mitspieler findet, kann man schon machen.
Ja, kann man auch.
Ich glaube, ich weiß, wen du nimmst.
Ich weiß auch, wen ich nehme.
Es ist ein Russe.
Das ist absolut korrekt, Jan.
Ja, dachte ich mir doch.
Ja, ich muss diese Chance jetzt hier einfach nutzen. Auch mit dem letzten Pick nehme ich selbstverständlich Alexi Schwett. Was spricht für Alexi Schwett? Gar nichts. Also eigentlich nichts. Noch nicht mal an der Position 20 jetzt hier. 182 Spiele gemacht, hat 8,6 Dreier auf 100 Possessions. Das Ding hat er ordentlich fliegen lassen. Die dann auch mit fabulösen 30% getroffen. Und reiht sich auch ein mit einem 99er O-Rating. Ich liebe ihn aber einfach als Spieler. Ich habe ihn mir so wahnsinnig gern angeguckt, denn diese Fuck-You-Attitüde, die er sowohl in der NBA gezeigt hat, als auch international bei Turnieren. Er sah halt wirklich immer aus, als wäre er gerade aufgestanden und hat sich eben noch eine halbe Packung Marlboro geraucht, bevor es aufs Spielfeld gekommen ist. Ist aber dazu, das muss man ihm einfach lassen, mit trotz dieser Einstellung halt echt talentiert. Also gerade international ist mir das dann immer wieder aufgefallen, wo halt wirklich das Team stellenweise getragen hat und man sich denkt, wie geht das? Also er sieht weder athletisch aus, ist er glaube ich auch nicht so richtig, aber hat halt wirklich ein feines Gefühl. Jetzt an der Stelle aber natürlich ein absoluter Fanboy Pick, kann ich nicht anders.
Für die Spurs auch im Übrigen, ja?
Ja, eben. Deshalb, es passt einfach. Es war ein Match made in heaven. Ich liebe Alexi Schwett.
Sei dir gegönnt. Und wie gesagt, also die Alternativen sind jetzt hier nicht wirklich so berauschend noch, die noch da sind. Oder wen hättest du jetzt noch auf dem Board gehabt, von denen ich nicht erwähnt habe?
Marjanovic wäre jetzt so noch ein Pick gewesen, den ich jetzt hier wahrscheinlich neben Sanders dann auch getätigt hätte, wenn ich rational entscheide.
Ja, ich hatte noch Jordan Crawford auf dem Board, der jetzt BBL gerockt hat, auch nicht so lange in der NBA verblieben ist. Aber wenn er da war, hat er das Bällchen auf jeden Fall auch fliegen lassen und hat die 8 meisten Punkte pro Spiel gemacht mit 12,2. 3 Assists, hat aber auch nur 281 Spiele gemacht in 6 Saisons. Auch weil er vom Spielverständnis her einfach nicht in die NBA gepasst hat. Sag ich jetzt einfach mal. Der hat, ich weiß nicht, war das Pre-Draft oder nach der Draft, in irgendeinem Summer-Game hat er über LeBron James gestopft. Weißt du das noch? Da gibt's das Gerücht, dass Nike irgendwie vor Ort war und dann, da gab's ein Tape von und das dann irgendwie kassiert hat, weil man angeblich nicht LeBrons Ruf schädigen wollte. Und vor allem halt die Headline Jordan Dunks on LeBron wäre natürlich witzig gewesen, auch wenn es nur Jordan Crawford ist, natürlich.
Ja,
ja. Ja, das war noch so eine Story, die ich da im Hinterkopf hatte, ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her. Den hatte ich hier noch auf dem Board. Und dann noch Luke Babbitt als besten Dreierschützen dieser Class. Hat immerhin auch 8 Jahre in der Liga gemacht. 381 Spiele, 5000 Minuten und 40,2% seiner Dreier getroffen. Und er hat immerhin 9,4 pro Spiel fliegen lassen. Also reiner Shooter, mieser Defender. auch ein bisschen zu hoch gedraftet worden damals an 16, obwohl ging eigentlich zu den Wolves. Aber dann wären wir hiermit jetzt durch. Du darfst jetzt schon mal überlegen, wer für dich most overrated und most underrated in dieser Klasse ist und welchen Spieler du immer noch nicht aufgegeben hast. Und dann kommen wir zeitlich sehr, sehr gut hin, denn du musst jetzt wirklich gleich los. Und währenddessen werde ich hier noch kurz verlesen, welche Spieler hier in der Draft heute sehr viel früher gepickt wurden, als das 2010 der Fall war oder auch sehr viel später oder halt auch von den Lottery Picks gar nicht. So, wir haben zwei undrafted Spieler drin, mit Jeremy Lin an 9 heute und Alexi Swag an 20. Von den Spielern, die gedraftet wurden, haben den größten Sprung gemacht Hassan Whiteside von 33 auf 8 und Lance Stevenson von 40 auf 22 hier heute bei uns. Auch Bjelica von 35 auf 13 ist 22 Spots früher als damals. Ansonsten noch auffällig Vasquez an 14 statt an 28, Bledsoe an 4 statt an 18, auch noch einen Riesensprung gemacht. George natürlich auch absoluter Steal damals gewesen, heute an 1, damals an 9, Hayward auch an 2 statt an 9. Am meisten abgefallen sind von den Spielern, die gepickt wurden, Evan Turner von 2 auf 16, Johnson von 4 auf 17 und Monroe von 7 auf 19, damals alles hohe Lottery Picks, heute gerade noch so in den Top 20 gelandet. Und komplett rausgefallen aus der Top 20 sind Epe Udo, damals an 6 von den Warriors gedraftet, wir hatten es erwähnt. Cole Aldridge, Xavier Henry, die an 11 und 12 weggingen. Larry Sanders hat es heute auch nicht gepackt, an 15 damals von den Bucks, an 16 Luke Babbitt, Serafin an 17. Und einige Spieler, die wir jetzt auch gar nicht erwähnt hatten, die auch noch in der ersten Runde waren, James Anderson, Craig Brackens, Elliot Williams, haben sich alle nur sehr, sehr kurz in der Liga gehalten. So, most overrated, Nico.
Hassan Whiteside, aus allen Gründen, die wir eben schon so genannt haben.
Ja, ich verstehe den Pick. Ich glaube, ich würde trotzdem Evan Turner nehmen.
Okay. Ja, okay.
Also einfach zu hoch gepickt, zu große Rollen gehabt und dann noch vor wenigen Jahren diesen Riesendeal bekommen. Also der war vor allem Liga-intern massiv überbewertet. Bei den Fans weiß ich gar nicht so genau. Da gab es einfach schon zu viele Gegenstimmen von verschiedensten Analysten, die relativ früh schon erklärt haben, dass Evan Turner einfach kein besonders produktiver Plusspieler in der NBA ist. Aber Whiteside kann ich auch verstehen. Underrated?
Ja, da würde ich auf die ganze Karriere betrachtet vielleicht sogar Hayward nehmen. Nehmen aber dann doch lieber Favors durch.
Ja, Favors müssen wir auf jeden Fall nennen, den wir hier an 5 gezogen haben vor Cousins zum Beispiel. Nee, da bin ich auch dabei. Es muss Derek Favors sein. Besseren habe ich hier jetzt auch nicht anzubieten. Der Spieler, den du immer noch nicht aufgegeben hast.
Ja, das ist natürlich Alexi Schwedt.
Ja, nachvollziehbar. Mir ist Eric Bledsoe. Ich bin schon kleiner Bledsoe-Fanboy. Auch John Wall eigentlich. Ja, ich würde schon sehr, sehr freuen, wenn der nochmal irgendwas reißen könnte in der Liga. Ich bin leider skeptisch, jetzt nachdem er auch so lange nicht gezockt hat. Angeblich ist er jetzt wieder in Basketball-Shape, aber spielt natürlich trotzdem nicht in Orlando. Ich hoffe, der kann auch mal zumindest irgendwie Starter sein oder sowas. Mhm. Und auch Eric Bledsoe, von dem habe ich natürlich auch ein Jersey. Ich mag den Spielertyp einfach sehr, auch wenn ich mir seine Limitation natürlich sehr, sehr bewusst bin. Aber vielleicht klappt es ja sogar mit der Championship dieses Jahr. Wir werden sehen. So, wenn du jetzt nichts mehr hast zu 2010 erklärst, dann sind wir hier wirklich on time fertig geworden, fast auf die Minute genau.
Perfekt.
Sehr schön. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen Werbung machen für die ganzen Redrafts, die wir hier gemacht haben. Also Leute, wenn ihr die Redrafts noch nicht gehört habt und wenn ihr hier immer noch zuhört und das euch heute hier gefallen hat und ihr euch jetzt fragt, was kann ich die nächsten 4 Wochen hören, wenn Jonathan im Urlaub ist und mal ein paar Tage sich keine Gedanken über die NBA macht und natürlich auch keinen Pod aufnimmt und Nico wird auch alleine keinen raushauen, dann zieht euch doch die NBA Draft 2003 rein zum Beispiel. Ja, die beste Draft von allen, die wir beide jetzt besprochen haben, damals natürlich mit LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Carmelo Anthony und so weiter. Ganz, ganz starke Class und auch eine super Redraft, die sehr viel Spaß gemacht hat damals, die uns in Erinnerung hat auch schwelgen lassen. Dann haben wir natürlich auch alle folgenden Draft-Classes aufgenommen, 2004 direkt hinterher mit Dwight Howard damals, direkt an 1, Andre Iguodala, Finals MVP, haben wir auch nochmal die Top 20 komplett durchgepickt. 2005 dann war die Point Guard Class mit Chris Paul, einem der besten Point Guards aller Zeiten, Deron Williams, der am Anfang ihm da auch die Krone streitig gemacht hat, des besten Point Guards dieser Class, dann aus unerfindlichen Gründen abgefallen ist. Es war auch die letzte Class, wo die ganzen Highschooler noch direkt reinkommen durften damals. Andrew Bynum, Jared Green, Lewis Williams. Auch eine sehr interessante Folge. Dann 2006 haben wir auch wieder durchgedraftet. Da gab es ganz, ganz üble Busts auch früh in der Draft mit LaMarcus Aldridge und Kyle Lowry als besten Spielern, war eine eher schwächere Class, aber auch trotzdem cool zu hören, denke ich. Dann 2007 haben wir gemacht, Kevin Durant, einen der besten Scorer und Spieler aller Zeiten, damals aber nur an 2, weil Greg Oden als noch talentierter galt. Wie kam das und wie es ausgegangen ist, wissen ja, glaube ich, mittlerweile alle, aber war damals einfach zu Recht an 1 auch der Kandidat damals, Greg Oden. Mike Conley war noch in der Class, Marc Gasol und die Florida Big Man, Al Horford, Joakim Noah. Dann 2008 ist die längste Redraft von allen geworden mit über 2 Stunden und das liegt einfach auch daran, dass wir da ganz viele heftige Spieler drin hatten. 2008 war auch einer der besten Jahrgänge, die wir überhaupt besprochen haben, mit 2 Guards, die MVP geworden sind, mit Russell Westbrook und Derrick Rose. Spieler, die in der Top 3 weggegangen sind, mit OG Mayo und Michael Beasley, sind gefloppt. Es gab massenhaft Big Man auch in diesem Jahrgang. Dann haben wir 2009 aufgenommen und das sogar auf 2 Folgen verteilt, die insgesamt fast 2,5 Stunden lang sind, weil wir am Anfang auch über die NBA-Rückkehr gesprochen haben, aber dann auch über James Harden gegen Stephen Curry, wen sollte man da an 1 nehmen, Blake Griffin, auch noch ein sehr, sehr guter Spieler, den wir da an 3 genommen haben und dann haben wir aber auch die ganze komplette erste Runde, 30 Picks nochmal durchgedraftet, DeMar DeRozan, Jrue Holiday und so weiter, auch einfach, weil es eine sehr, sehr starke Class war. Dann die 96er Redraft natürlich mit Hassan, mit Kobe, mit Allen Iverson, Steve Nash, Ray Allen, Ben Wallace, wir haben am Anfang dieser Folge ja auch nochmal ganz kurz drüber gesprochen, Jermaine O'Neal, Peja Stojakovic, Stephon Marbury, Antoine Walker, Sharif Abdurrahim. Super Class, erster Redraft über die 90er hier bisher, war wahrscheinlich nicht der letzte und auch nicht der letzte Pot mit Hassan, kam sehr, sehr gut an, hat Spaß gemacht. Das wird dann wahrscheinlich in Zukunft irgendwann, wenn die NBA-Saison wieder läuft oder schon durch ist, das schauen wir dann, wie das alles läuft da in Orlando, irgendwann fortgeführt werden. Ansonsten sind noch, ich glaube, 25 Preview-Review-Pots rausgekommen, also wenn ihr da noch nicht alle durchgehört habt, zieht's euch rein! Also da fehlen jetzt wirklich nur noch 4 Teams, die in der Bubble spielen werden. Das werde ich dann wahrscheinlich noch im August nachreichen, dass wir uns die Saison noch mal ein bisschen genauer anschauen mit dem jeweiligen Experten zum Team. Die Mavs fehlen noch, die Clippers, die Kings, irgendein Team vergesse ich gerade, das fällt mir nicht ein. Und die Charlotte Hornets haben wir jetzt nicht geschafft, die werden nicht dabei sein in Orlando. Und ich habe jetzt hier keine Preview-Review zu denen aufgenommen. Tut mir wirklich leid an alle Charlotte Hornets-Fans. Da überlege ich mir dann noch irgendwas, aber das habe ich jetzt einfach nicht mehr geschafft. Ich gehe hier jetzt wirklich mittlerweile auf dem Zahnfleisch. Ich war seit 2 Jahren nicht mehr wirklich im Urlaub. Brauche jetzt mal diese 3 Wochen, habe in letzter Zeit viel Masterarbeit gemacht und auch viel Stress im Job gehabt. Ich gucke, wie ich das hier mit dem NBA-Podcast irgendwie am Laufen halte. Ich habe auch wirklich Bock, wie eingangs ja auch erwähnt, das dann noch irgendwie weiterzuführen, wenn es weitergeht in Orlando. Und dann muss ich auch mal schauen, wie es läuft, wie es euch gefällt, ob ein paar Supporter dazukommen, ob ein paar Sponsoren hier ein bisschen Werbung machen wollen im Pod oder so, ein paar Folgen irgendwie finanzieren wollen. Und dann wird es hier mit jeden Tag NBA hoffentlich langfristig noch weitergehen. Also, genießt den Juli. Ich hoffe, es klappt mit dem NBA-Return dann Ende Juli. Wenn ich wieder zurückkomme, wenn alles klappt, werdet ihr dann auch bald wieder von mir hören. Vielen Dank fürs Hören dieser ganzen Folgen, dass ihr weiterhin hier am Start seid. Könnt mir gerne überfolgen auf Twitter, Instagram und Facebook unter jeden Tag NBA. Wie gesagt, über Reviews freue ich mich auch immer. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
Alright.